Hier ist BTO Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter. Die Analyse der Wahlprogramme.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Wir machen weiter in der Serie der Wahlprogramme oder Wahlprogrammanalysen und werfen heute einen Blick auf das Programm der Grünen. Wie schon bei den anderen Parteien fokussiere ich mich auf die ökonomisch relevanten Aussagen, lasse also Themen Migrationspolitik, Umbau der Gesellschaft und anderes, die einen breiten Raum im Wahlprogramm einnehmen und natürlich für die Wahlentscheidung auch eine Rolle spielen sollten, an dieser Stelle außen vor. Was natürlich eine Rolle spielt, sind die Gedanken der Grünen zur neuen Struktur unserer Wirtschaft. Das schauen wir uns genauer an. Fangen wir an.
BTO Beyond the Obvious 2.0.
Und es liegt an uns selbst, ob wir jetzt neue Kraft schöpfen und die Energie der Öffnung für einen neuen Aufbruch nutzen. Ob wir neuen Halt schaffen, indem wir uns als Gesellschaft die notwendige Veränderung zutrauen. Wir brauchen jetzt die Zuversicht des Handelns.
Wie schon in anderen Folgen orientiere ich mich an meinen eigenen Gedanken zu dem, was in Deutschland getan werden sollte. Ich verweise da auf den Podcast 61, Zukunft wird aus Mut gemacht, wo ich die Thesen meines Buches von einem Traum von einem Land, Deutschland 2040, ausführlich diskutiere. Beginnen wir mit der Problemlage. Die Grünen sind recht knapp mit ihrer Zustandsbeschreibung des Landes.
Reaktive Politik hat die letzten Jahre über versucht, das Schlimmste zu verhindern, aber es geht darum, das Beste zu ermöglichen. In kurzer Zeit eine klimaneutrale Gesellschaft zu werden, ist eine epochale Aufgabe mit inspirierender Kraft. Wir wollen einen Aufschwung schaffen, der über das rein Ökonomische hinausgeht. Einen Aufschwung, der das ganze gesellschaftliche Leben in seiner Stärke und Vielfalt erfasst. Bildung und Kultur, Arbeit und Digitalisierung, Wissenschaft und Innovation.
Ich teile sofort die Einschätzung, dass in den letzten Jahrzehnten vor allem verwaltet und nicht gestaltet wurde. Allerdings umfasst es viele Bereiche und keineswegs nur die Klimapolitik. Diese ist natürlich wenig überraschend der Dreh- und Angelpunkt des Programms der Grünen. Was für die Linke die Umverteilung ist, ist für die Grünen das Klima. Und es mangelt ihnen wirklich nicht an Selbstbewusstsein.
Wir wissen, wie man eine Industriegesellschaft sicher ins Zeitalter der Klimaneutralität führt, wie man dafür den Kohleausstieg beschleunigt und Versorgungssicherheit gewährleistet, wie viel mehr Strom aus Wind und Sonne gewonnen werden kann und der Naturschutz gestärkt wird. Wir wissen, wie man eine sozial-ökologische Marktwirtschaft entwickelt, die zukunftsfähige Jobs, sozialen Schutz und fairen Wettbewerb in Deutschland und Europa zusammenbringt. Wie man der Globalisierung klare Regeln setzt und multinationale Konzerne angemessen besteuert. Wir wissen, wie wir in eine starke Gesundheitsversorgung und eine moderne Infrastruktur, in gute Schulen und öffentliche Räume, in einen gut funktionierenden und bürgerinnennahen Staat investieren können.
Es gibt also keine umfassende Analyse der Ausgangslage, sondern vielmehr die Behauptung, all das zu wissen, was die anderen Parteien nicht wissen. Persönlich denke ich, dass das ziemlich anmaßend ist, angesichts der erheblichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Denn wir haben ja noch andere Themen zu bewältigen und nicht nur den Klimawandel. Aber wie auf anderen Gebieten gehört natürlich zur Schau getragenes Selbstbewusstsein gerade im politischen Geschäft mit dazu. Vor dem Hintergrund Fazit zur Problemlage. Ja, die Grünen erkennen, dass wir Sanierungsbedarf haben in Deutschland, aber sie fokussieren sich sehr stark auf das Thema Klima und vor allem sind sie sehr zuversichtlich, dass sie selber in der Lage sind, unsere Probleme zu lösen. Und jetzt schauen wir mal, ob sie das wirklich können. Damit kommen wir zum ersten Punkt inhaltlicher Art, nämlich meiner Forderung, dass wir uns im Land professioneller managen sollen.
In den letzten Jahren ist die Regierungspolitik in Deutschland wie auf Autopilot gefahren. Auf eine gewisse Weise war das immer die Linie der undogmatischen Konservativen. Nach dem Motto, Politik ist das, was gerade machbar ist. Für uns handelt Politik aber vor allen Dingen darum, was wir möglich machen. Und deshalb kämpfen wir für einen neuen Aufbruch nach der Bundestagswahl.
Es gab in meinem Buch einige Ansatzpunkte. Ich will sie nicht mehr wiederholen, aber wichtig für mich war zum Beispiel, dass wir eben anfangen, auf Bundesebene und auf Landesebene eine ordentliche Rechnungslegung zu haben, auch für Sozialversicherungen, also doppelte Buchführung auch für den Staat, damit eben die wirkliche Wirkung von Grundrentenentscheiden, von Pensionsentscheidungen sichtbar werden. Ich plädiere für vernetztes Denken. Ich plädiere dafür, von anderen zu lernen, Stichwort Digitalisierung. Ich plädiere für sauberes Rechnen, also für Preisschildern alle Gesetze, damit man wirklich weiß, was diese Gesetze kosten werden. Ich plädiere aber auch für Reformen wie eine Verkleinerung des Bundestages, eine Amtszeitbeschränkung für Ministerinnen und Kanzler und generell Maßnahmen, um die praktische Erfahrung der Volksvertreter außerhalb des politischen Betriebes zu stärken. Und in der Tat finden sich Teile dieser Überlegungen im Wahlprogramm der Grünen. Es gibt zwar kein eigenes Kapitel, sondern die Ideen sind auf die insgesamt 271 Seiten verteilt. Vernetztes Denken, Verkleinerung des Bundestages und Amtszeitbeschränkungen habe ich zwar nicht gefunden. Dafür aber das Bekenntnis, von den Skandinaviern zu lernen, mit Blick auf die Digitalisierung.
Was in skandinavischen Ländern schon lange Praxis ist, Behördengänge einfach mit dem Smartphone erledigen zu können, wollen wir auch hier erreichen und dabei auch von Anfang an Möglichkeiten für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ganzheitlich denken. So wollen wir eine Identitätsinfrastruktur schaffen, die es natürlichen und juristischen Personen erlaubt, ihre digitale Identität mit Hilfe von Smartphones, Online-Diensten oder Ausweisdokumenten zu nutzen. Jede Person soll mit einer kostenfreien digitalen Identität ausgestattet sein, um sich digital ausweisen und digital unterschreiben zu können.
Ich finde, hier sind die Grünen erfreulich offen für Technik und die Verwendung von Daten. Zumindest, wenn man das hier liest. Und das wäre gut, weil sicherlich bisher zum Teil auch überzogene Anforderungen an Datenschutz den Fortschritt in Deutschland behindert haben. Noch überraschender und erfreulicher war dieser Punkt.
Durch die Gestaltung des Bundeshaushaltes nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung machen wir ihn transparenter und generationengerechter.
Das finde ich super. Ganz eindeutig eine Forderung von mir. Ich finde das gut, dass das Programm auftaucht. Ich finde es vernünftig, wenngleich ich natürlich den Verdacht habe, dass mit so einer Berechnung auch Schindluder getrieben werden kann, indem man bestimmte Investitionen schönrechnet oder eigentlichen Konsum als Investition verbucht. Dennoch, es ist erfreulich, das in einem Wahlprogramm zu lesen und ich würde mir hoffen, dass es umgesetzt wird. Bei den anderen Wahlprogrammen habe ich es nicht gelesen, wobei ich die Union zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gelesen habe. Vielleicht findet es sich ja dort. Wie gesagt, das finde ich gut, weshalb ich den Grünen beim Stichwort unser Land besser managen eine 3 geben würde. Denn die doppelte Buchführung ist ein wirklich wichtiger Punkt und wäre in der Tat ein wichtiger Aspekt, um die Wirkung politischer Entscheidungen transparenter zu machen. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, nämlich der Frage, wie können wir zukünftigen Wohlstand sichern oder erhöhen?
Dieses Land war nie homogen, war nie nur einer Kultur geprägt oder nie nur von einer Lebensweise. Und es ist überfällig, dass wir endlich auch all die Stimmen hören können, die schon so lange dazugehören. Ich will, dass wir endlich alle an einen Tisch holen, dass wir alle endlich alle Perspektiven einbeziehen. So sorgen wir dafür, dass dieses Land zeigt, was es wirklich ist, das Beste aus allen Welten.
In meinem Buch diskutiere ich Themen wie die Stabilisierung der Erwerbsbevölkerung, also Maßnahmen, um die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen, die Arbeitszeiten zu verlängern und zu erhöhen, intelligente Zuwanderung zu steuern und auch Migranten besser zu integrieren. Ich diskutiere Maßnahmen, um die Produktivitätsfortschritte in der Wirtschaft zu steigern. Ich erinnere daran, dass seit einigen Jahren wir mit stark rückläufigen Produktivitätszuwächsen kämpfen und dass Produktivitätszuwächse entscheidend sind, um mehr Wohlstand zu generieren. Hebel sind hier beispielsweise ein besseres Bildungsniveau und mehr Investitionen von Privaten und Staat. Dazu gehört aber auch ein Senken der Energiekosten und vieles andere mehr. Bisher haben wir gesehen, dass die Parteien auf dem Gebiet der Wohlstandssicherung nicht so viel zu bieten haben. Wenn überhaupt, hat die FDP dieser Fragestellung großen Platz eingeräumt. Die Grünen sprechen aber auch ein entscheidendes Problem an.
Durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jahren die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um 6 Millionen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der Zukunft ganz neue Fähigkeiten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken. Dem wollen wir entgegenwirken. Dafür investieren wir mehr in berufliche und berufsbegleitende Bildung. Die duale Berufsausbildung soll durch eine Weiterentwicklung und Modernisierung, insbesondere der Lerninhalte und der Ausstattung, aufgewertet werden. Die Finanzierung bedarf der Anpassung. Der Meisterbrief soll wie ein Studium kostenfrei werden.
Ich finde es gut, dass die Grünen dieses Thema erkannt haben und dass sie sagen, wir müssen hier entsprechend gegensteuern. Wirklich positiv. Und ganz offen sehen die Grünen die bessere Integration von Frauen und Zuwanderern in den Arbeitsmarkt nicht nur als eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch als eine ökonomische Notwendigkeit. Auch weitere Zuwanderung soll demzufolge erleichtert werden.
Einwanderung in unser Land erleichtern wir mit der Einführung einer Talentkarte und einer schnelleren Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse, auch wechselseitig in der EU. Allgemein wollen wir die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse beschleunigen sowie das Anerkennungsverfahren kostengünstiger gestalten.
Das finde ich alles richtig, weil wenn wir uns gelingen würde, qualifizierte Zuwanderer anzulocken, wäre das sicherlich gut zur Finanzierung des Sozialstaates und zur Sicherung künftigen Wohlstands. An anderer Stelle betonen die Grünen allerdings, dass sie keinerlei Qualifikationsanforderungen an Zuwanderer stellen wollen. Und das erhöht bekanntlich die Lasten und trägt eigentlich nicht zu einer Problemlösung bei.
Wir wollen ein modernes Einwanderungsgesetz beschließen, das neue Zugangswege für Bildungs- und Arbeitsmigration schafft, auch für Menschen, die ihre Talente und Fähigkeiten nicht durch formale oder anerkannte Bildungsabschlüsse nachweisen können.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an eine Studie, die im Jahre 2014 im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellt wurde. In der Studie wurde analysiert, inwiefern die Gastarbeiterzuwanderung der Vergangenheit für Deutschland ein lohnendes Geschäft gewesen ist oder nicht. Und die Aussage war, es war kein lohnendes Geschäft. Obwohl diese Menschen gearbeitet haben, haben sie eindeutig weniger verdient als die Menschen, die schon länger in Deutschland lebten, haben deshalb weniger Sozialbeiträge und Steuern bezahlt. Und da es ja nicht nur darum geht, zu arbeiten, sondern es darum geht, im Prinzip den gesamten Staat zu finanzieren, also Infrastruktur, Schulen, Verteidigung, Polizei, Ministerien und Behörden, braucht man entsprechend einen fiskalischen Deckungsbeitrag. Und dieser fiskalische Deckungsbeitrag war bei den Zuwanderern in der Vergangenheit nach dieser Studie, wie gesagt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, negativ. Konkret wurde vorgerechnet, dass es eine Lücke gibt für jeden hier in Deutschland lebenden Ausländer von ungefähr 80.000 Euro und im Gegensatz dazu die Deutschen eine kleine Lücke hatten von ungefähr 3.000 Euro. Das heißt, wir hatten eine Zuwanderung, die überwiegend etwas gekostet hat und wenig gebracht hat. Und die Forderung der Autoren war deshalb ganz eindeutig, dass wir eine Wiederholung der Gastarbeitereinwanderung oder dass wir eine Wiederholung in der Form der Gastarbeitereinwanderung in der Vergangenheit nicht zulassen sollten. Sondern wir brauchen für den Arbeitsmarkt im 21. Jahrhundert und zur Lösung der demografischen Probleme unbedingt qualifizierte Zuwanderer. Das war ganz entscheidend. Nur qualifizierte Zuwanderer sind in der Lage, unsere Probleme zu lösen. Doch kommen wir zurück zum Thema der Sicherung künftigen Wohlstands. Hier dreht sich das Programm der Grünen vor allem um die Versicherung, dass das ambitionierte Klimaprogramm, welches sie vorschlagen, den Wohlstand sichert und nicht gefährdet.
Wir können eine sozial-ökologische Marktwirtschaft im Sinne des Gemeinwohls in Europa begründen, die Wohlstand mit Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit versöhnt und den Menschen dient. Sie ist Ausgangspunkt für eine neue wirtschaftliche Dynamik, die zukunftsfähige Jobs schafft. Im Handwerk, bei Startups oder in der Dienstleistungsbranche, die Lebensqualität sichert, uns Menschen freie Entfaltung ermöglicht und einen klimagerechten Wohlstand schaffen kann.
Das klingt sehr gut, ist aber zunächst mal eine Behauptung. Und da stellt sich die Frage, wie konkret das geschehen soll. Und wie wir noch sehen werden, bleibt das Programm hier letztlich ziemlich nebulös. Es wird eben mehr behauptet als mit konkreten Maßnahmen hinterlegt. Zunächst ist für die Grünen klar, dass es der Staat ist, der die Wirtschaft gestaltet.
Dafür ist eine Politik nötig, die will, die nach vorne führt und verlässlich steuert. Nur dann haben Unternehmen Planungssicherheit und wissen, dass sich klimaneutrales, nachhaltiges Wirtschaften lohnt. Und nur dann kann sich die Innovationskraft von Beschäftigten und UnternehmerInnen entfalten, in einzelbetrieblich sinnvollen Entscheidungen für nachhaltigen Wohlstand. Mit einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik zeigen wir eine Richtung auf und bieten zukunftsfähigen Unternehmen gute Bedingungen.
Basiert auf einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber freien Märkten.
Ungeregelte Märkte können sehr viel zerstören. Wenn wir Märkte aber nachhaltig und sozial gestalten, können sie Innovationen entfachen, die wir für die Transformation brauchen. Wir nutzen Konzepte wie Wachstum, Effizienz, Wettbewerb und Innovation als Mittel zum Zweck und bemessen klimagerechten Wohlstand, das eigentliche Ziel von Politik, neu.
Märkte sind aus Sicht der Grünen also schlecht und auch die Messung von Wohlstand wird neu definiert. Und klimagerecht heißt ja nicht unbedingt auf heutigem Niveau, weil ich meine, was heißt klimagerechter Wohlstand? Klimagerechter Wohlstand kann ein Wohlstand sein, der unter dem heutigen Niveau liegt, aber eben das Kriterium der Klimagerechtigkeit erfüllt, die aber irgendwie im Programm nicht definiert wird. Wo das Niveau liegen soll, bleibt damit unklar.
Wohlstand definiert sich nicht allein durch Wachstum des BIP, sondern lässt sich viel breiter als Lebensqualität verstehen. Wir wollen den Erfolg Deutschlands und der Unternehmen neben ökonomischen auch anhand inklusiver, sozialer, ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien messen und die politischen Leitplanken wie Anreize und Wirtschaftsförderung entsprechend neu ausrichten. Dafür soll in Zukunft gemeinsam mit dem Jahreswirtschaftsbericht ein Jahreswohlstandsbericht veröffentlicht werden.
Also ich kenne aus meiner Beratungspraxis sehr gut, dass man sich möglichst viele Ziele setzt, in der Hoffnung, irgendwelche schon zu erfüllen. Und das ist genau, was hier passiert. Wenn man hingeht und sagt, wir haben ökonomische Kriterien, wir haben soziale Kriterien, wir haben ökologische Kriterien, gesellschaftliche Kriterien, wir haben auch noch die Klimagerechtigkeit als Kriterium, dann hat man natürlich so viele Ziele, dass man immer sagen kann, man hat irgendwas schon erreicht. Und um es ganz klar zu sagen, ich teile die Kritik, die von vielen Seiten kommt, am Bruttoinlandsprodukt als Maßstab für Wohlstand. Das ist sicherlich zu kurz gesprungen, aber das Bruttoinlandsprodukt ist letztlich die einzige harte Größe, die wir haben. Und aus dem heraus müssen wir alles bezahlen. Die Investitionen zahlen wir daraus, genauso wie Sozialleistung und Konsum. Und ich wage zu bezweifeln, dass künftige Erfolgsmeldungen im Jahreswohlstandsbericht über einen Rückgang des tatsächlichen Wohlstands hinwegtäuschen können. Ein paar konkrete Ideen finden sich im Programm der Grünen dennoch.
Wir starten in der nächsten Legislaturperiode eine Investitionsoffensive. Mit Investitionen in schnelles Internet überall. Spitzenforschung vom Quantencomputer bis zur modernsten Biotechnologie. In klimaneutrale Infrastrukturen, in Ladesäulen, einen Ausbau von Bahn-, Fuß- und Radverkehr, emissionsfreie Busse, in Energiespeichertechnologien, erneuerbare Energien und moderne Stadtentwicklung. Wir wollen, dass Deutschland bei den öffentlichen Investitionen im Vergleich der Industrieländer vom Nachzügler zum Spitzenreiter wird und in diesem Jahrzehnt pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich investieren.
So, nachdem ich immer und überall mehr öffentliche Investitionen gefordert habe und genauso wie die Grünen hier schildern, kritisiere, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern der OECD weitaus weniger investiert, finde ich das natürlich richtig. Wir müssen dringend mehr investieren. Aber die Frage wird zu diskutieren sein, wie diese Investitionen finanziert werden. Da kommen wir noch drauf. Und man muss natürlich prüfen, ob es wirklich nutzbringende Investitionen sind, mit Blick auf künftigen Wohlstand. Denn nicht alles das, was Politiker als Investitionen charakterisieren, sind auch Investitionen. Oftmals handelt es sich eben doch um Konsum oder um politische Lieblingsprojekte, die eben letztlich einen geringen Return bringen, wenn sie überhaupt einen Return bringen. Deshalb bin ich auch über etwas gestolpert, was da drin steht. Da steht nämlich im Programm drin, dass diese Investitionen auch dem Gender Budgeting unterliegen sollen. Ich muss gestehen, ich musste das erstmal googeln. Ich habe dann gelernt, dass es darum geht, bei der Finanzplanung eben auch die besonderen Bedürfnisse von Frauen zu berücksichtigen oder von Minderheiten. Ob das wirklich hilft, vermag ich nicht zu beurteilen. Wenn man dieses Gender Budgeting macht, stellt sich natürlich die Frage, ob diese Rahmenbedingung kompatibel ist mit dem Ziel der Mehrung künftigen Wohlstands oder ob es nicht als Ausrede dient, um dann Dinge zu finanzieren, die eben eher doch Konsumcharakter haben und nicht Investitionscharakter haben. Mir wäre es lieber, wir würden sagen, jawohl, wir investieren in das, was den besten Return bringt, den besten Ertrag bringt im Sinne von Wohlstandsschaffung. Und selbstverständlich sollte es dann so ausgestaltet werden, dass davon alle Bevölkerungsmitglieder entsprechend profitieren. Und es bleibt auch die Frage, wie man die Investitionen konkret realisieren will. Auch dazu haben die Grünen Vorstellungen.
Für eine Planungsbeschleunigung schaffen wir mehr öffentliche Planungskapazitäten. Wir starten auf allen Ebenen eine Personaloffensive in Planungsbehörden und zuständigen Gerichten. Verfahren werden durch die Bündelung von Genehmigungen verschlankt. Außerdem führen wir behördeninterne Fristen ein und achten bei allen Planungen auf Inklusion. Ziel ist, alle Planungs- und Umsetzungszeiten zu halbieren.
Das ist doch sehr erfreulich. Allerdings sollte dies für alle Projekte gelten und nicht nur für jene, die mit Blick auf den Klimaschutz angegangen werden. Es gibt weitere Ideen im Programm der Grünen, die zweifellos dazu beitragen können, hiesigen Wohlstand zu sichern.
Wir wollen erreichen, dass Staat und Unternehmen bis 2025 insgesamt mindestens 3,5% der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investieren und perspektivisch die Investitionen weiter ausbauen.
Das ist sehr wichtig. Nur Innovationen können künftige gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Allerdings sehen die Grünen diese Ausgaben nicht ergebnisoffen an. Im Gegenteil. Auch hier werden sehr klare Vorgaben gemacht.
Vor allem die Bereiche künstliche Intelligenz, KI, Quantencomputing, IT-Sicherheits-, Kommunikations- und Biotechnologie oder auch die weitere Entwicklung von ökologischen Batteriezellen wollen wir besonders fördern, damit wir unsere technologische Souveränität sichern können und in der weltweiten Konkurrenz vorne mitspielen. Dabei legen wir einen besonderen Fokus darauf, die ökologischen und sozialen Potenziale der Technologien zu heben.
Gut, letzteres, ökologische soziale Potenziale, ist sicherlich ein ehrenwertes Ziel. Ich würde eher sagen, lass uns mehr in Forschung und Entwicklung investieren und schauen, was dabei rauskommt und es nicht vorher bereits festlegen, dass bestimmte Bereiche ausgeschlossen sind. Auf der anderen Seite müssen wir festhalten, dass schon frühere Regierungen Forschung und Entwicklung fördern wollten. Nehmen wir als Beispiel die künstliche Intelligenz. Mehrere Milliarden wollte die Bundesregierung dafür mobilisieren. Das Ergebnis ist enttäuschend. Die Wirtschaftswoche sprach sogar von einer Lachnummer. Denn eine wichtige Voraussetzung, gerade bei künstlicher Intelligenz, ist ein Talentpool von Menschen mit sehr, sehr guten mathematischen Fähigkeiten. Und ein Blick auf die Anzahl der Schüler, die es in den entsprechenden globalen Vergleichen in die Top-Leistungsgruppe bei Mathematik schaffen, sinkt seit Jahren in Deutschland und liegt bei unter 5%. In Asien hingegen liegen die Werte bei fast 50%. Das heißt, wir haben schon das Problem, dass grundlegende Voraussetzungen fehlen, um in diesen Bereichen entsprechend forscherisch aktiv zu werden. Das heißt, wir müssen viel früher ansetzen, eben schon bei der Schulbildung. Die Grünen haben aber auch einige Ideen im Programm, die gerade dem Mittelstand helfen könnten.
Wir dehnen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen den steuerlichen Verlustrücktrag aus, führen attraktive und zeitlich begrenzte Abschreibungsbedingungen ein und helfen kleinen und mittleren Unternehmen, sich mit vereinfachten Restrukturierungsverfahren leichter neu aufzustellen, ohne Insolvenz anmelden zu müssen. Falls Corona-Hilfen zurückgezahlt werden müssen, benötigen die Unternehmen großzügige Konditionen.
Was die Corona-Hilfen betrifft, bin ich mit den Grünen ganz klar einer Meinung. Ich persönlich bin sogar für ein Entschuldungsprogramm für Unternehmen, wie ich in meinem Buch Coronomics schon geschrieben habe. Einfach deshalb, weil Unternehmen teilweise zu hohe Schulden eingehen mussten, einfach um zu überleben. Und wir brauchen jetzt eine Restrukturierung. Dazu gab es übrigens auch schon mal Podcasts. Das andere Thema ist die Abschreibung, die ich auch gut finde. Sie wollen ja konkret zeitlich befristet degressiv mit mindestens 25% Abschreibung zulassen. Das ist wiederum gut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob diese Abschreibungen genügen werden, um Unternehmen dazu zu bewegen, wieder mehr im Inland zu investieren. Wir wissen, dass die Unternehmen seit Jahren in Deutschland weniger investieren. Und ich glaube, das liegt weniger an den Abschreibungsmöglichkeiten als vielmehr an den Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen haben was zu tun mit Infrastruktur. Hier würden die Investitionsprogramme der Grünen helfen. Die haben was zu tun mit Energiekosten. Das ist leider kein Thema im Programm der Grünen, aber tiefere Energiekosten wären sicherlich ein Standortfaktor. Aber in ein paar anderen Rahmenbedingungen machen die Grünen dann doch Hoffnung, wobei ich denke, es wird nicht genügen.
Unsere Mittelstandspolitik setzt auf den Dreiklang aus einer Verringerung bürokratischer Lasten, einer innovationsfreundlichen Steuerpolitik sowie einer breiten wirksamen Forschungslandschaft. Mit schnelleren Planungen und Genehmigungen und einer effizienten digitalen Verwaltung unterstützen wir den Mittelstand bei Innovation und Transformation.
Das klingt gut und wäre sehr zu begrüßen. Der Abbau von Bürokratie wird uns von der Politik allerdings schon lange versprochen, genauso wie die Digitalisierung. Und wenn man sich die anderen Vorstellungen der Grünen anschaut, so muss man zumindest in einigen Bereichen doch mit deutlich mehr Bürokratie rechnen. Aber natürlich dürfen auch im Wahlprogramm der Grünen die Gründer nicht fehlen.
Um den Wohlstand von morgen zu sichern, brauchen wir eine neue GründerInnenwelle. Mit einem Gründungskapital, das für GründerInnen und NachfolgerInnen einen Einmalbetrag bis maximal 25.000 Euro sicherstellt, wollen wir dafür sorgen, dass keine gute Idee und kein Neustart an zu wenig Eigenkapital scheitert. Bedingung ist, dass die geförderte Gründung sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen ausrichtet. Und an anderer Stelle, unser Ziel ist eine Gründungswelle neuer Genossenschaften und von sozialökologisch inspirierter und am Gemeinwohl orientierter Unternehmen. Den Gründungszuschuss der Arbeitsagenturen wollen wir nicht allein vom wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch von sozialökologischen Wirkungskriterien abhängig machen.
Es besteht kein Zweifel, dass wir mehr Gründer und Unternehmer in Deutschland brauchen. Und ich finde es deshalb gut, dass die Grünen sich hierzu Gedanken machen. Problematischer finde ich jedoch, dass es nicht wirklich ergebnisoffen ist. Sozial-ökologische Kriterien können zum Ausschluss von Technologien führen, die aus heutiger Sicht oder aus ideologischer Sicht nicht als opportun erscheinen. Sie können auch hingehen und können dazu führen, dass wir Geschäfte finanzieren, die niemals in Lage sein werden, Geld zu verdienen und damit entsprechend Wohlstand zu schaffen. Wenn also etwas Sozial-Ökologisches sich nicht finanziell lohnt, dann sollte es auch nicht gefördert werden. Dass diese Befürchtungen nicht ganz unbegründet sind, kann man daraus erkennen.
Ein staatlicher Wagniskapitalfonds kann helfen, unseren GründerInnen dauerhaft eine Heimat zu geben. Die Mission des Zukunftsfonds ist Nachhaltigkeit. Er finanziert insbesondere Projekte in Bereichen wie Green Tech, künstlicher Intelligenz, nachhaltiger Mobilität, Bioökonomie und Zirkulärwirtschaft, die wegen ihres Risikoprofils keine einfache Finanzierung am Markt bekommen.
Das ist problematisch, denn um was für Projekte handelt es sich denn, wenn man kein privates Geld bekommt? Ich erinnere an die Förderung von Lastenfahrrädern in Berlin, wo der Senat pro Tonne eingespartes CO2 immerhin 50.000 Euro bezahlt, wie der Economist vorrechnet. Und da tröstet es wenig, dass die Grünen, nach der Aussage des haushaltspolitischen Sprechers der Partei, wie nur allgemein diskutiert wird, in der kommenden Legislaturperiode Lastenräder mit 1 Milliarde Euro, also 1.000 Euro pro Stück, subventionieren wollen. Diese Art von Projekten ist sicherlich nicht das, was künftigen Wohlstand schafft. Es mag einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, aber es ist sicherlich nicht etwas, was die Innovationsfähigkeit Deutschlands fördert. Dies gilt übrigens auch für eine Branche, die wir in der Vergangenheit bereits mit gut 80 Milliarden Euro subventioniert haben.
Zahlreiche Innovationen in der Photovoltaik deuten darauf hin, dass das Potenzial dieser Technologie bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Die deutsche Solarindustrie soll zur Impulsgeberin werden. Diese Entwicklung wollen wir mit gezielten Investitionshilfen unterstützen.
So, Fakt ist, dass Forscher des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme einen Durchbruch beim Wirkungsgrad von Solarzellen erzielt haben. Fakt ist aber auch, dass Deutschland trotz einstmals führender Stellung und massiven Subventionen auf dem Weltmarkt keine Rolle mehr spielt. Dieser wird heute von China dominiert. Und das nur mal zu wiederholen, also Milliarden hierzulande für den Aufbau einer Industrie zu verwenden, die dann in China ist, halte ich für problematisch. Schlimmer noch, eigentlich müssten wir uns einen Teil der CO2-Einsparungen, die andere Länder mit Photovoltaik erzielen, auf unseren eigenen CO2-Ausstoß anrechnen lassen. Daran denken die Grünen natürlich nicht. Eine weitere Zielsetzung in diesem Bereich gilt den Frauen.
Frauen wollen wir gezielt fördern mit einem staatlichen Wagniskapitalfonds nur für Frauen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht am fehlenden Geld liegt, dass Frauen einen geringen Anteil an Gründungen haben. Deshalb finde ich es gut, dass die Grünen erwähnen, dass sie den Anteil der Frauen in MINT-Fächern erhöhen wollen.
Mädchen sollen schon in der Grundschule für Digitalthemen begeistert werden und ohne Technik-Gender-Stereotype aufwachsen. Wir brauchen eine geschlechtersensible Lehre, die gezielte Ansprache von Frauen für MINT-Studiengänge und Ausbildungsberufe. Darüber hinaus fördern wir familiengerechte Ausbildungswege für Frauen mit anderem beruflichem Hintergrund als Zugang zur Digitalbranche.
Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, auch gerade wenn man wissen möchte, warum Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Also mir gefällt das sehr gut. Ich glaube in der Tat, generell sollten wir MINT-Studiengänge und MINT-Fächer in Schulen stärker fördern für alle Geschlechter, weil das die Voraussetzung ist für die zukünftige Innovationsfähigkeit des Landes. Ebenfalls gefallen hat mir dieser Punkt im Programm der Grünen.
Dem Trend, dass eine wachsende Zahl von SchülerInnen ohne Abschluss die Schule verlässt, wollen wir entgegenwirken.
Richtig, das sollten wir dringend tun, weil in der Tat wir eine erschreckend hohe Quote haben in Deutschland von ungefähr 10% von Schülerinnen und Schülern, die die Schule ohne Abschluss verlässt. Und wir haben übrigens auch eine sehr hohe Abbruchquote beim Thema der beruflichen Ausbildung. Leider habe ich dann im Programm nichts gefunden, was die Grünen konkret machen wollen, um das zu ändern. Sie wollen dem entgegentreten, sagen aber nicht wie. Und wenn ich kritisch bin, muss ich sagen, über eine Steigerung des Leistungsniveaus wollen sie es wohl nicht erreichen. Das kann man nämlich an der Entwicklung des Schulsystems in Baden-Württemberg beobachten. Jahrzehntelang lag Baden-Württemberg mit Bayern an der Spitze der Bundesländer, wenn es um das Leistungsniveau ging. Nun ist das Land abgerutscht ins Mittelfeld. Im gerade veröffentlichten Bildungsmonitor belegt Baden-Württemberg zwar noch den Platz 6, ist aber im Vergleich zu 2013 abgestürzt. Nur in Bremen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ging es deutlicher bergab. Das ist natürlich problematisch und da nutzt es sehr wenig, wenn man wie die Grünen richtig erkennt, dass wir mehr MINT-Absolventen benötigen. Wir brauchen dringend ein höheres Schulniveau, wenn wir die Zukunft sichern wollen. Auch die berufliche Ausbildung wird erwähnt.
Das Handwerk bietet in einer nachhaltigen Wirtschaft krisensichere Arbeitsplätze und trägt entscheidend zur ökologischen Wende bei. In verschiedenen Bereichen bedarf es der deutlichen Aufstockung der Anzahl der Aus- und Weitergebildeten. Damit Handwerksberufe noch attraktiver werden, setzen wir auf eine stärkere Tarifbindung, branchenspezifische Mindestvergütungen und mehr Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung.
Also hier schwingt mit, dass es unattraktiv sei, eine berufliche Ausbildung zu machen. Das mag sein, ist allerdings auch die Folge des allgemeinen Akademisierungswahns, wie die Neue Zürcher Zeitung mal geschrieben hat. Die Abiturientenzahlen werden ja seit Jahren drastisch nach oben getrieben. Hinzu kommt meines Erachtens, dass es nicht nur an der Entlohnung liegt. Es liegt auch an der abnehmenden Ausbildungsfähigkeit der Schulabgänger. Wiederum Folge der Schulpolitik. Ich nehme mal das Beispiel von Rheinland-Pfalz, wo die Grünen seit Jahren mitregieren. Nach einer Erhebung der dortigen Industrie- und Handelskammer konnten im Jahre 2018 gut 30% der Betriebe nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Fast 2/3 der Unternehmen bemängelten Leistungsbereitschaft und Motivation der Schulabgänger. Kritisiert wurden auch sprachliches Ausdrucksvermögen, Belastbarkeit, Disziplin, elementare Rechenfertigkeiten und Umgangsformen. Handlungsbedarf gibt es offensichtlich genug. Doch dazu findet sich kein Wort im Programm der Grünen. Stattdessen setzen die Grünen auf höhere Löhne für die Auszubildenden und erhöhen damit die Kosten für die Unternehmen. Diese werden sich dann noch eher die Frage stellen, ob sich denn der Aufwand lohnt. Eine weitere Nebenwirkung übrigens, die nach Aussagen des Handwerks besonders aufwendige Integration von Flüchtlingen wird noch teurer und damit ebenfalls unattraktiver. Damit kommen wir zum Kernproblem der Grünen, zumindest meiner Meinung nach. Sie formulieren immer anspruchsvollere Klimaziele und laufen damit in das Problem, dass den Bürgern schwant, dass das ohne Verlust an Arbeitsplätzen und Wohlstand nicht funktionieren wird. Deshalb zieht sich ein Versprechen durch das Programm. Klimaschutz schafft Wohlstand. Allerdings wird dieses Versprechen wenig substanziert.
Die energieintensiven Industrien Stahl, Zement, Chemie stehen für 15% des deutschen CO2-Ausstoßes. Zugleich bieten sie Hunderttausende gute Arbeitsplätze und sind ebenso Eckpfeiler unseres Wohlstandes. Wir wollen diese Industrien zum Technologievorreiter bei der Entwicklung klimaneutraler Prozesse machen.
Das klingt doch gut. Doch die Dimensionen sind gigantisch. Beispiel. Das Stahlwerk von ThyssenKrupp stößt pro Jahr ungefähr 20 Millionen Tonnen CO2 aus. Steht also für über 2% der gesamten Emissionen der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man es umstellen möchte, zum Beispiel auf Wasserstoff, braucht man dafür viel Strom. Und alleine um das Werk von ThyssenKrupp umzustellen, bräuchten wir pro Jahr rund 40 Terawattstunden Ökostrom. Das entspricht fast 7% des aktuellen Stromverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn die gesamte Stahlproduktion in Deutschland auf Wasserstoff umgestellt werden soll, wären alleine dafür 12.000 zusätzliche Windräder der großen 5-Megawatt-Klasse erforderlich. Zum Vergleich. In Deutschland stehen derzeit über 30.000 kommerziell genutzte Windräder für die Stromproduktion. Das heißt, es ist ein gigantisches Programm, was hier erforderlich ist. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass das gelingt, auch wenn die Grünen auf Wasserstoffimporte setzen. Was passiert eigentlich in der Praxis? Nehmen wir das Beispiel von Schweden. Es gibt eine Region in Schweden, die heißt Norrland. Und die ist eigentlich nicht so industriell gewesen in der Vergangenheit. Sie sitzt im Norden des Landes und verfügt über sehr viel Wasserkraft. Diese Wasserkraft ist billig und natürlich ökologisch korrekt, weil CO2-neutral. Und deshalb gibt es jetzt in dieser Region eine richtige industrielle Revolution, basiert auf dieser Wasserkraft. Und dort wird jetzt im Prinzip grüner Stahl und demnächst auch grüne Batterien hergestellt. Was passiert hier ist, wir haben innerhalb der Europäischen Union demnächst eine Region, wo man Stahl herstellen kann, schon CO2-neutral, wo auch Volvo sich ansiedelt, um dort entsprechend Fahrzeuge herzustellen mit diesem CO2-neutralen Stahl. Und Scania baut dort eine Batteriefabrik und glaubt, dass es dann möglich sein wird, dort pro Jahr im Jahre 2025 15.000 batteriebetriebene Lastwagen herzustellen, die entsprechend auch CO2-neutral sind. Das ist der Wettbewerb, bei dem wir uns stellen müssen. Und wir werden hier sehen, dass im Prinzip das eine große Gefährdung darstellt für den Standort Deutschland. Und das schreibt auch der Economist, den ich hier zitiert habe, die festgestellt haben, dass große Produzenten von Stahl wie Deutschland, aber auch Polen, wo man überwiegend noch von Kohle abhängig ist, hier einen Wettbewerber bekommen, gegenüber dem sie einen massiven Nachteil sind. Und das kleinzureden, zu sagen, wir werden es schon irgendwie hinbekommen, das kann nicht funktionieren. Hier sind die Gefährdungen erheblich. Und hier hilft auch nicht, da kommen wir noch drauf, der von den Grünen geforderte Grenzausgleichszoll, um die CO2-Kosten sozusagen wieder auszugleichen. Denn hier fällt kein CO2 an und Schweden ist innerhalb der EU. Das muss man im Hinterkopf haben. Und deshalb muss man die große Frage aufstellen, ob bei dieser Art von Wettbewerb die Stahlindustrie wirklich eine Zukunft hat in Deutschland. Die Antwort der Grünen, klar, lasst uns die erneuerbaren Energien schneller ausbauen.
Mit der EU-Kommission setzen wir uns für einen Grenzausgleich von CO2-Kosten ein, damit ambitionierter Klimaschutz nicht zum Wettbewerbsnachteil wird.
Ein weiterer Gedanke noch zum Thema Grenzausgleich von CO2-Kosten. Einmal abgesehen davon, dass Schweden in der EU ist und hier der Zoll nicht greifen würde, wie gerade diskutiert, muss man auch ganz klar sagen, es ist natürlich der Auftakt zu Protektionismus. Es gibt anderen Ländern eine Ausrede, auch Zölle zu erheben. Und es ändert nichts an der Tatsache, das ist viel wichtiger, dass eine geringere Nachfrage nach Öl, zum Beispiel in Europa, den Weltmarktpreis senkt und damit für andere Regionen es günstiger macht, den CO2-Ausstoß zu erhöhen. Wir sehen daran sehr schön, dass eine einseitige Klimapolitik, die Europa zu einer vermeintlich vorbildhaften Klimafestung machen möchte, nicht nur die Industriearbeitsplätze in der EU gefährdet, sondern natürlich auch internationalen Wettbewerb und Gegenreaktionen auslöst. Und generell ist die Gefahr real, dass wir die Verlagerung von CO2-intensiver Produktion in andere Weltregionen fördern und letztlich am Weltklima nichts ändern. Und ich finde, hier hilft es auch nichts, dass die Grünen behaupten, der Maschinenbau könnte davon profitieren.
Der Maschinenbau kann beim weltweiten Einsatz grüner Technologien made in Germany eine Schlüsselrolle einnehmen. So bekämpfen wir die Klimakrise und tragen zur Sicherung des deutschen Industriestandorts bei.
Das ist eine schöne Behauptung. Leider gibt es keinen Beweis. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, spricht zurzeit alles für genau das Gegenteil. Kürzlich vermeldete die Branche den Verlust von ungefähr 200.000 gut bezahlten Arbeitsplätzen. Und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall führte diesen Verlust an Arbeitsplätzen auf die Corona-Pandemie und auf den Wandel zu mehr Klimaschutz zurück. Und vor allem in der Automobilbranche erwarten viele Experten Jobverluste durch die Umstellung auf die Elektromobilität. Etwa wenn Zulieferer immer weniger Komponenten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor herstellen. Natürlich gilt die steigende Nachfrage nach grünen Technologien auch als Chance für die Beschäftigung in der Industrie. Das will ich gar nicht leugnen, das sehe ich auch so. Und das betonen auch die Grünen.
Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft. Wir wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zulassen. Zudem wollen wir auch in der Autoindustrie Standards für eine Kreislaufwirtschaft und klimaneutrale Produktion sowie die Dekarbonisierung im Stahlbereich setzen, sodass der ökologische Fußabdruck der Fahrzeuge immer kleiner wird. Wir unterstützen diese Transformation mit Forschungs- und Innovationsförderung für alle Technologieoptionen und wollen den schnellen Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur und den Markthochlauf von emissionsfreien Fahrzeugen im Rahmen eines kostenneutralen Bonus-Malus-Systems fördern.
Also im Klartext, Verbrenner werden immer teurer und Elektrofahrzeuge immer billiger. Was übrigens auch ohne Bonus- und Malus-System passieren würde, wie alle Studien zeigen, denn schon bald sind Elektroautos auch ohne Subvention kostenmäßig wettbewerbsfähig. Es liegt doch nicht so sehr am Preis, es liegt vielmehr daran, dass wir keine funktionierende Ladeinfrastruktur haben. Das bräuchte man und wir brauchen natürlich eine Antwort darauf, woher der Strom eigentlich kommen soll. Denn solange der Strom aus Kohlekraftwerken kommt, ist der Umwelt wiederum nicht gedient. Wissend, dass nicht unbedingt funktionieren wird, die deutsche Industrie zu retten, versprechen die Grünen weitere Subventionen.
Wir wollen die besonders betroffenen Autoregionen mit regionalen Transformationsdialogen und Fonds unterstützen. Damit erhalten wir die Wertschöpfungskette im Mittelstand und sichern Arbeitsplätze vor Ort. Die Beschäftigten der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer wollen wir mit Qualifizierungsangeboten und Weiterbildung unterstützen.
Wo das Geld herkommt, wenn die am besten bezahlten Industriearbeitsplätze des Landes wegfallen, steht nicht im Programm. Und nachher, wenn wir auf die Steuerpolitik kommen, werden wir sehen, dass das alles nur mit einem noch tieferen Griff in die Taschen der Bürger funktioniert und selbst dann dürfen die Mittel nicht ausreichen. Mit Blick auf andere Zukunftsindustrien bleiben die Grünen weitgehend offen, allerdings ist ihre Bereitschaft, den Patentschutz für Impfstoffe und Arzneimittel aufzugeben, äußerst bedenklich.
Wir unterstützen Anträge auf Erteilung von verpflichtenden Lizenzen für Covid-Impfstoffe gegen Entschädigungen und bringen uns in diesem Sinne bei der WTO für eine temporäre Aussetzung von Patenten für Technologien zur Bekämpfung von Covid-19 in die Verhandlungen ein. Monopole auf geistiges Eigentum zur Bekämpfung von Krankheiten dürfen den Zugang zu überlebenswichtigen Schutzmaterialien, Impfstoffen und Arzneimitteln nicht versperren.
Ich verweise hier auf die Folge 76, die Lüge vom Patentproblem. Die entscheidende Erkenntnis darin, erstens, die Aufhebung des Patentschutzes nützt den Entwicklungsländern gar nichts, weil sie sind immer noch nicht in der Lage, die Impfstoffe herzustellen. Sie nützt aber vor allem den USA und China. Und das wissen übrigens auch die Experten der WHO, die auch sagen, es bringt nichts hier, den Patentschutz aufzuheben. Ergebnis wäre allerdings eine Schwächung des Standorts Deutschlands und vor allem von BioNTech, genau dem Unternehmen, welches das Zeug hätte, Deutschland wieder zu einem nennenswerten Spieler im Pharmamarkt zu machen. Also jetzt haben wir schon mal wieder ein Unternehmen, was wirklich groß genug ist und innovativ genug ist, um wirklich eine Zukunftsindustrie in Deutschland zu begründen. Und unsere Politiker, nicht alle Parteien, aber einige Parteien wie die Grünen, haben nichts Besseres zu tun, als den Wettbewerbsvorteil dieses Unternehmens, welches ja neben dem Impfstoff auch an Maßnahmen und Medikamenten für Krebstherapien beispielsweise forscht, zu schwächen. Genau das, was wir nicht tun sollten. Kleines Bonmot am Ende. Experten haben ausgerechnet, dass BioNTech alleine im Jahr 2021 0,5% Punkte zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beigetragen hat. Das ist erheblich. Und das zeigt auch schon, wie wichtig diese Firma ist. Und hier uns selbst zu schwächen, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wie gesagt, Folge 76, die Lüge vom Patentproblem, lohnt es sich nachzuhören. Auch in anderen Bereichen drohen meines Erachtens realitätsferne Belastungen.
damit Unternehmen künftig Umwelt- und Sozialstandards, Menschenrechte sowie Klima- und Artenschutz entlang der gesamten internationalen Wertschöpfungskette durchsetzen, braucht es ein verbindliches und wirksames Lieferkettengesetz auf nationaler wie europäischer Ebene. Nachbesserungen am deutschen Lieferkettengesetz sind dringend notwendig.
Also um es klar zu sagen, menschlich verstehe ich das. Nur wie soll das in der Praxis umgesetzt werden? Man stößt hier an massive Umsetzungsgrenzen. Und was passiert dann? Letztlich eine Rückverlagerung von Produktion. Wenn ich in Haftung genommen werde für Dinge, für die ich nicht haften kann, weil ich sie nicht kontrollieren kann, kaufe ich nicht mehr in diesen Ländern ein, in Entwicklungsländern. Und das ist schlecht für die Konsumenten, also für uns, weil wir höhere Preise haben. Es ist vor allem im Weltmaßstab sozial höchst ungerecht. Wir verhindern so die Entwicklung von Schwellenländern. Nicht missverstehen, auch ich bin für weltweite Verbesserungen. Die Erfahrungen zeigen aber, dass es der steigende Wohlstand ist, der die Voraussetzung ist für mehr soziale Gerechtigkeit, aber auch für mehr Klimaschutz. Wenn wir den Wohlstandszuwachs in den Entwicklungsländern bremsen oder hemmen, durch überzogene Regulierung hierzulande, schaden wir den Menschen dort und schaden letztlich auch der Weltgemeinschaft mit Blick auf Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein Aspekt, der mir wirklich gefallen hat.
Wir wollen deshalb zurück zum Boring Banking. Banken sollen nicht spekulieren, sondern die Realwirtschaft finanzieren. Statt der immer undurchsichtigeren Regulierungsflut wollen wir einfache und harte Regeln. Wir werden die Schuldenbremse, Leverage Ratio, für Banken verbindlich machen und schrittweise auf 10% erhöhen. Das riskante Investmentgeschäft muss vom Einlagen- und Kreditgeschäft getrennt werden. Trennbankensystem. Es braucht eine starke Fusionskontrolle und zu große Banken sollen entflochten werden. Für kleine Banken, von denen kein Risiko für das Finanzsystem ausgeht, sollten hingegen einfachere Regeln gelten.
Sehr gut, das gefällt mir wirklich sehr gut. Wir haben immer wieder diskutiert, auch in diesem Podcast, dass gerade Genossenschaftsbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen wichtig sind für den Standort Deutschland. Sie sind ein wesentliches Rückgrat für die Mittelschicht. Sie finanzieren unsere Mittelschicht. Das ist wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Das war auch Thema in der Diskussion mit Professor Werner im Podcast 50 vom November 2020. Und auch Steve Keen hat ja im Gespräch mit mir betont, dass er darin in diesem Bankensystem in Deutschland einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für den deutschen Mittelstand sieht. Das Problem ist aber, dass man das nicht allein in einem Land durchsetzen kann, sondern es eher ein Thema für die EU ist. Und hier sehen wir in anderen Ländern, ich denke vor allem an Frankreich, einen klaren Fokus auf Großbanken, die zudem weltweit enorme Risiken eingehen. Und für diese Risiken sollen nach Vorstellung der Grünen übrigens auch die deutschen Steuerzahler einstehen. Ist meines Erachtens einer der wohl eklatantesten Widersprüche im Programm.
Die Bankenunion wird durch eine gemeinsame Einlagensicherung als Rückversicherung vollendet, damit jeder Euro überall gleich sicher ist.
Das bedeutet eine Belastung und diese Belastung trifft, wie schon die Negativzinspolitik, vor allem die Banken, die die Grünen vorgeben, fördern zu wollen. Die Einführung einer Feuerversicherung, das ist ja im Prinzip diese Einlagenversicherung, wenn das Haus schon brennt, ist der falsche Ansatz. Erst muss das Bankensystem in Europa saniert werden und idealerweise nach den Überlegungen der Grünen besser kapitalisiert werden, die finde ich ja gut. Und dann brauchen wir auch keine große Umverteilung mehr über Rückversicherung, denn dann haben wir ein ausreichend stabiles Bankensystem. Fazit. Wohlstandssicherung ist bei den Grünen ein Thema der Verteidigung und der Beschwörung. Trotz des Umbaus der Wirtschaft aus Klimaschutzgründen soll es beim Wohlstand bleiben. Wie das gelingen soll, bleibt mehr als unklar. Dort, wo das Programm konkret wird, gibt es durchaus Ideen, die gut sind, wie der Bürokratieabbau, das Bekenntnis zu mehr Investitionen und zu mehr Forschung. Allerdings verbunden mit dem Verdacht, dass vieles, was so etikettiert wird, dann doch eher Konsum ist als Investition. An anderer Stelle ist dies offensichtlich, wie am Beispiel der freien Zuwanderung, auch für Menschen ohne entsprechende Qualifikation. In Summe ist deshalb das Programm der Grünen mit Blick auf die Sicherung des Wohlstandes eine 5. Warum die 5? Die Grünen haben erkannt, dass die rückläufige Erwerbsbevölkerung eine Antwort braucht. Und das finde ich gut. Die Antworten, wie gesagt, sind total richtig, aber sie sind nicht hinreichend. Womit wir zum nächsten Thema kommen, die Verteilung von Wohlstand. Das hat, wie bekannt, in meinem Buch nicht so eine große Rolle gespielt, aber schauen wir uns das mal an. Verglichen mit den Linken halten sich die Grünen zurück, was ihre Umverteilungswünsche betrifft, aber hinter der SPD wollen sie nicht zurückstehen. Eine Auswahl.
Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro anheben. Anschließend muss der Mindestlohn weiter steigen, um wirksam vor Armut zu schützen und mindestens der Entwicklung der Tariflöhne zu entsprechen. Die bestehenden Ausnahmen für unter 18-Jährige und Langzeitarbeitslose werden wir abschaffen.
Bekanntlich gab es sehr gute Gründe dafür, die Festlegung des Mindestlohnes den Tarifparteien zu überlassen. Wenig überraschend wird es zunehmend zu einem politischen Instrument. Die Verteuerung für Berufseinsteiger und Langzeitarbeitslose wird deren Integration in den Arbeitsmarkt nicht erleichtern. Mit keinem Wort wird übrigens erwähnt, dass man dann auch die Minijobgrenze anheben müsste.
Wir streben an, die soziale Sicherung schrittweise weiter zu vereinfachen, indem wir die existenzsichernden Sozialleistungen zusammenlegen und ihre Auszahlung in das Steuersystem integrieren. Wir begrüßen und unterstützen Modellprojekte, um die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erforschen.
Studien dazu gibt es und diese zeigen ein gemischtes Bild. Das Entscheidende ist für mich etwas anderes. Wir brauchen angesichts der angesprochenen demografischen Entwicklung dringend einen starken Anreiz, am Erwerbsleben teilzunehmen. Hinzu kommt, dass die Bedingungslosigkeit perspektivisch doch zu einer Bedingtheit führen könnte. Ich habe es mal in meinem Blog und im früheren Podcast diskutiert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man irgendwann sagt, naja, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen bezieht, dann darf man aber nicht bestimmte Dinge tun, sondern man sollte sicherlich Dinge tun, die gesellschaftlich gewünscht sind, aber zum Beispiel nicht so einen Blog oder einen Podcast betreiben wie ich, weil der unter Umständen nicht mehr genehm ist. Also vor dem Hintergrund bin ich immer sehr skeptisch, was solche Zahlungen von Staatesgnaden betrifft, denn es ist sehr leicht, plötzlich eine Bedingtheit einzuführen. Das sehen die Grünen beim Thema von Hartz IV natürlich anders. Dort wollen sie eigentlich jede Art von Bedingtheit aufheben.
Wir wollen Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und garantiert ohne Sanktionen das soziokulturelle Existenzminimum. Das soziokulturelle Existenzminimum werden wir neu berechnen und dabei die jetzigen Kürzungstricks beenden. In einem ersten Schritt werden wir den Regelsatz um mindestens 50 Euro und damit spürbar anheben.
Das habe ich in dem Wahlprogramm von SPD und Linke ähnlich gesehen und diskutiere es dort auch ausführlicher, warum ich das kritisch sehe. Meines Erachtens haben gerade die Sanktionen einen Sinn und es fehlt mir hier auch der Blick auf jene, die das alles bezahlen müssen. Gut hingegen finde ich diese Forderung.
Die Anrechnung von Einkommen werden wir deutlich attraktiver gestalten, sodass zusätzliche Erwerbstätigkeit immer zu einem spürbar höheren Einkommen führt.
Einverstanden. Wir brauchen unbedingt mehr Anreize zur Arbeitsaufnahme. Und wie ich in dem Podcast auch schon erläutert habe, haben wir teilweise Situationen, wo von 1.000 Euro zusätzlichem Einkommen nur 200 Euro beim Empfänger bleiben, weil entsprechende Zuschüsse des Staates wegfallen. Das muss geändert werden. Es muss sich für jeden lohnen zu arbeiten. Und jeder sollte immer mehr als 50% von jedem dazu verdienten Euro behalten, egal in welcher Einkommensgruppe. Das ist meine Meinung. Mit Blick auf die Kinder wollen die Grünen deutlich mehr ausgeben.
Unser Vorhaben: Kindergeld, Kinderfreibeträge, Kinderzuschlag, das Sozialgeld für Kinder und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe in eine neue, eigenständige Leistung zusammenzufassen. Mit der Kindergrundsicherung bekommt jedes Kind einen festen Garantiebetrag. Kinder in Familien mit geringem oder gar keinem Einkommen erhalten zusätzlich noch einen Garantie-Plus-Betrag. Je niedriger das Familieneinkommen, desto höher der Garantie-Plus-Betrag.
Wer kann dafür nicht Sympathie empfinden? Ich bin allerdings skeptisch. Wir wissen, dass Armut und vor allem Kinderarmut auch eine Folge der Zuwanderung ist. Und hier ist bekanntlich der wichtigste Hebel eine frühzeitige Förderung der Kinder bei Sprach- und ich nenne es mal Kulturerwerb. Die einfache Erhöhung der Transfers führt zu einem höheren Haushaltseinkommen und senkt damit den Anreiz zur Arbeitsaufnahme. Die Folge ist meines Erachtens, dass wir die Bildung von Parallelgesellschaften noch weiter erleichtern. Und deshalb sollten wir meines Erachtens unbedingt mehr Mittel aufwenden, diese aber keinesfalls den Familien geben, sondern die Kinder direkt fördern. mit entsprechenden Ausbau von Kindergarteninfrastruktur, Sprachkursen und Ähnlichem. Wir sollten also dafür sorgen, dass das Geld bei den Kindern landet, dass die Kinder entsprechend ausgebildet werden und es nicht einfach den Familien überweisen. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich der Rentenpolitik. Die Grünen erklären sofort, dass sie an der Rente mit 67 festhalten wollen. So steht es im Programm. Das wirft bekanntlich die Frage auf, wie denn die Finanzierungslücke geschlossen werden soll. Neben einem noch höheren Steuerzuschuss geht es natürlich auch um die Erhöhung der Einnahmen.
Die gesetzliche Rentenversicherung wollen wir schrittweise zu einer Bürgerinnenversicherung weiterentwickeln, in die perspektivisch alle einbezogen werden, damit alle gut abgesichert sind. In einem ersten Schritt zu einer Bürgerinnenversicherung sorgen wir dafür, dass Selbstständige ohne obligatorische Absicherung, zum Beispiel in berufsständischen Versorgungswerken, und Abgeordnete verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Wir führen darüber hinaus eine von den ArbeitgeberInnen finanzierte Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ein, mit der Vollzeitbeschäftigte Geringverdienende bei langjähriger Beschäftigung im Alter eine auskömmliche Rente erhalten.
Abgesehen davon, dass damit die Einstellung von Geringverdienern noch unattraktiver wird, siehe auch Mindestlohn, hat es weitere erhebliche Wirkungen. Zum einen werden wir noch weniger Vermögensbildung erleben, weil dann ja Selbstständige nicht mehr selber sparen, sondern beim Staat sparen. Dann kann man künftig noch mehr über Ungleichheit klagen, die ja bekanntlich die Folge ist von zu geringen Vermögen in der breiten Masse der Bevölkerung. Es führt zu höheren zukünftigen Lasten, denn wenn man heute mehr Einzahler rekrutiert, das ist ja schön, aber diese Einzahler wollen später auch mal Geld bekommen. Im Prinzip setzen die Grünen hier auf eine Fortsetzung des Ponzi-Schemas, was wir betreiben in der Rentenversicherung, und zwingen noch mehr Menschen hinein, die dann entsprechend eine negative Rendite mit ihrer Renten- und Altersvorsorge erzielen. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Es ist im Prinzip ein System des Zeitkaufens. Es ist also keine Problemlösung, sondern eine Verschleppung. Und ich finde für eine Partei, die sonst so viel von Nachhaltigkeit spricht, eigentlich ein Offenbarungseid. Ich hätte mir gewünscht, dass die Grünen auch beim Thema Rentenpolitik an Nachhaltigkeit denken und dann müssten sie einen Reformvorschlag machen. Umgekehrt streben die Grünen in anderen Bereichen eine massive Ausweitung der Empfangsberechtigten an.
Den Zugang zur Arbeitsversicherung werden wir deutlich erleichtern und bereits ab 4 Monaten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung einen Anspruch auf Arbeitslosengeld einführen. Wir vereinfachen den Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung und schaffen eine Zugangsmöglichkeit für alle Selbstständigen.
Das bedeutet nichts anderes als die Erleichterung, durch schon sehr kurze Teilnahme am Arbeitsmarkt Ansprüche zu erwerben. Im Kern ist es eine Aushöhlung des Versicherungsprinzips. Noch deutlicher wird es, wenn auch Menschen, die noch nie zuvor in Deutschland gelebt haben, unbegrenzten Anspruch auf Sozialleistungen bekommen sollen.
Wir wollen das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen und damit eine verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Geflüchteten, die ein echtes Ankommen und Teilhabe erschwert.
Da dies zugleich mit einer Ablehnung von Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung einhergeht, bedeutet dies erhebliche finanzielle Lasten.
Die in den vergangenen Jahren vorgenommene Aushöhlung des Aufenthalts- und Asylrechts wollen wir zurücknehmen. Wir wollen insbesondere den Schutz von Geflüchteten, die Menschenrechtsverletzungen erlebt haben oder schwer erkrankt sind, garantieren. Die Ausrufung sicherer Herkunfts- oder Drittstaaten lehnen wir ab, auch auf europäischer Ebene.
Passend dazu auch die Idee, bereits nach 5 Jahren die Einbürgerung vorzunehmen.
Nach 5 Jahren Aufenthalt in Deutschland sollen alle einen Antrag auf Einbürgerung stellen können. Auch für anerkannte Geflüchtete gilt ein beschleunigtes und vereinfachtes Einbürgerungsverfahren. Den Optionszwang im Staatsangehörigkeitsrecht wollen wir abschaffen und Mehrstaatigkeit anerkennen.
Nun, das mag im Interesse der Grünen mit Blick auf künftige Wahlen sein. Ob das aber im Interesse der Entwicklung des Landes ist, bin ich mir nicht sicher. Was wir sicherlich brauchen, ist eine bessere Integration. Die erreicht man meines Erachtens über Fördern und Fordern und nicht über das Verschenken einer der noch attraktivsten Staatsbürgerschaften der Welt. Übrigens, schon Nobelpreisträger Milton Friedman wusste, dass ein Sozialstaat sich mit einer unbegrenzten Zuwanderung nicht vereinbaren lässt. Welche Wirkung die hohen Sozialleistungen für Migrationsströme haben, hat eine Studie der renommierten Princeton-Universität am Beispiel Dänemarks gezeigt. Dort konnte nachgewiesen werden, dass die Kürzung von Sozialleistungen für Migranten zu einem deutlichen Rückgang der Migration geführt hat. Das kann nicht verwundern, wissen die Migranten doch sehr gut, in welchem Land sie mit welchen Leistungen rechnen können. In keinem der größeren Staaten Europas liegen die Leistungen für Zuwanderer übrigens so hoch wie bei uns. Dies nur noch zu erhöhen, hat meines Erachtens einen unerwünschten Effekt. Vor allem aber wird es immer teurer. Während wir bis zur Corona-Krise dank der guten Arbeitsmarktlage die Zahl der deutschen Regelleistungsbezieher auf zuletzt 3,4 Millionen senken konnten, von 5,8 Millionen im Jahr 2007, stieg die Zahl der Empfänger von Menschen mit Migrationshintergrund auf 2 Millionen an, von 1,3 Millionen im Jahr 2007. Und ich finde, das System ist auch nicht effektiv, denn es dient letztlich nicht denen, die wirklich schutzbedürftig sind. Das sieht man daran, dass die sogenannte Gesamtschutzquote, also die Anerkennung von Flüchtlingen oder Asylbewerber, bei rund 40% liegt. Bei mindestens 60% der auf diesem Wege zugewanderten Menschen waren demzufolge wirtschaftliche Motive ausschlaggebend. Das deckt sich übrigens auch mit den Erkenntnissen des Hochkommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, der festgestellt hat, dass über 70% der Menschen, die den riskanten Weg übers Mittelmeer einschlagen, um nach Europa zu kommen, keinen Schutzanspruch haben. Und er fordert deshalb ein faires und gerechtes Rückführungssystem, weil sonst, ich zitiere, das gesamte Asylsystem in Frage gestellt wird. Und ich finde, wenn man das im Zusammenhang sieht und wenn man weiß, dass Milton Friedman, der übrigens nicht gegen Migration war, sondern nur für Migration war, die eben nicht Sozialtransfers ermöglicht, dass wir im Prinzip eine andere Antwort brauchen. Nur ich glaube nicht, dass es richtig ist, wie die Grünen fordern, die Sozialleistungen für Flüchtlinge zu erhöhen und gleichzeitig im Prinzip nicht mehr abzuschieben und letztlich eine offene Zuwanderung zuzulassen. Was mich zu einem weiteren Thema führt im Rahmen der Umverteilungspolitik, nämlich den Wohnungsmarkt, der natürlich auch getroffen wurde durch die Zuwanderung, weil die Zuwanderung natürlich auch die Nachfrage nach Wohnraum entsprechend steigert und sicherlich ein Grund auch dafür ist, warum wir entsprechend es mit steigenden Mieten zu tun haben. Aber kommen wir mal zu den Überlegungen der Grünen, was man dagegen tun sollte.
Reguläre Mieterhöhungen sollen auf 2,5% im Jahr innerhalb des Mietspiegels begrenzt werden. Dazu wollen wir qualifizierte Mietspiegel stärken, verbreiten und rechtssicher ausgestalten. Zur Berechnung sollen die Mietverträge der letzten 20 Jahre herangezogen werden. Wir streben an, die Modernisierungsumlage weiter abzusenken und auf maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter zu begrenzen. Die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf MieterInnen schaffen wir ab.
Das ist faktisch ein Einfrieren der Miete. Da der Mietspiegel mit einer Fassungszeitraum von 20 Jahren in der Praxis keine Mieterhöhung mehr zulassen wird. Die 2,5% pro Jahr liegen übrigens unterhalb der Inflationsrate. Und Modernisierungen, gerade auch mit Blick auf die energetische Erneuerung, erfordern Mieterhöhungen von deutlich mehr als 1,50 Euro pro Quadratmeter, damit sie sich rechnen. Und was die Umlagefähigkeit der Grundsteuer betrifft, zur Erinnerung, die Grundsteuer dient dazu, die Ausgaben vor Ort, wo die Menschen leben, zu finanzieren. Und wenn beispielsweise ein Münchner ein Mietshaus in Berlin besitzt, dann ist ja nicht er der Profiteur von diesen Leistungen der Stadt, sondern eben die Mieter in Berlin, weshalb es inhaltlich richtig ist, dass die Grundsteuer umgelegt wird. Aber na gut, die Grünen wollen generell natürlich hier die Vermieter belasten und sind da sehr nah auch an dem, was die Linkspartei sich wünscht. Und sie wollen genauso wie die SPD natürlich auch, dass die Vermieter die Kosten der CO2-Steuer alleine tragen.
Bei der CO2-Bepreisung im Wärmebereich erreichen wir Lenkungswirkung, wenn diejenigen dafür aufkommen, die die Klimainvestitionen auch tätigen, die HauseigentümerInnen. Denn sie sind es, die etwas am Zustand der Gebäude und der Wärmeversorgung ändern können, während sie zugleich von der Wertsteigerung durch die Modernisierung profitieren.
Also ich habe ausführlich erklärt, wieso das weder dem Klima was bringt, noch den Mietern. Den früheren Podcast will ich hier nicht wiederholen. Ich frage nur an dieser Stelle, wie denn ein Hauseigentümer eine Wertsteigerung erzielen soll, wenn er die Mieten nicht erhöhen kann nach einer Sanierung. Also jede Art der Wertsteigerung wird von den Grünen im Programm nämlich verhindert oder sogar umgekehrt. Es gibt sogar wertsenkende Wirkungen von diesen Maßnahmen. Und wie sich da eine Investition lohnen soll, die sich finanziell nicht entsprechend niederschlägt, in einer Wertsteigerung irgendwie zeigen soll, verschließt sich mir völlig. Also hier sind die Grünen wirklich in einem Camp mit der Linken und es ist faktisch, glaube ich, aber eine Vergemeinschaftung von Immobilieneigentum hinaus. Und die Wirkung, wie gesagt, habe ich schon ausführlich in verschiedenen Podcasts besprochen und vertiefe es auch in der Folge, die sich mit dem Wahlprogramm der Linken auseinandersetzt, die hier am kommenden Mittwoch erscheinen wird. Auch diese Idee der Grünen passt gut zur Programmatik der Linken.
Zwangsräumungen auf die Straße darf es nicht geben. Bei krisenbedingten Einkommensausfällen soll ein Programm der KfW-Bank, Sicher Wohnen-Programm, eine finanzielle Unterstützung von MieterInnen und KreditnehmerInnen sicherstellen. VermieterInnen, die auf diese Mietzahlungen angewiesen sind, sollten dann eine staatliche Unterstützung erhalten.
Das heißt konkret, wenn also ein Mieter nicht zahlen kann oder nicht möchte, dann darf man ihn nicht räumen. Und wenn man dann die Mieten bräuchte, dann muss man quasi dem Staat nachweisen als Vermieter, dass man die Miete braucht, zum Beispiel mit Zinsen zu bezahlen. Dann bekommt man Hilfe. Aber alle anderen müssen die Mietausfälle hinnehmen, weil sie ja reich sind und müssten das dauerhaft hinnehmen und müssten im Prinzip sagen, jawohl, das ist nun mal so. Auch das ist natürlich ein massiver Eingriff in die Eigentumsrechte und natürlich eine massive Reduktion des Vermögens der Vermieter, weil entsprechend natürlich davon auszugehen ist, dass dann im großen Umfang Mietausfälle drohen. Das Gedankengut spiegelt sich auch hier.
Außerdem setzen wir auch auf flächensparendes Wohnen, damit der bestehende Wohnraum besser genutzt wird. So wollen wir es beispielsweise MieterInnen erleichtern, ihre Wohnungen samt den bestehenden Verträgen zu tauschen.
Diese Logik ist natürlich die direkte Folge der vorangegangenen Regulierungspolitik im Wohnungsmarkt. Das habe ich auch schon mal in einem Artikel diskutiert. Wir haben aufgrund der Mietpreisbremse haben wir natürlich Altverträge, wo die Mieten deutlich unter dem Marktniveau liegen. Und die Folge ist, dass dann ältere Menschen beispielsweise nach dem Tod des Ehepartners oder dem Auszug der Kinder in viel zu großen Wohnungen sitzen bleiben, einfach deshalb, weil es sich für sie nicht lohnt, in kleinere Wohnungen umzuziehen, die entsprechend teurer sind. Und natürlich kann man hingehen, kann sagen, deshalb machen wir jetzt hier einen Tausch, im Prinzip die ältere Dame tauscht mit der Familie. Nur das ist natürlich ein massiver Eingriff in den Markt, der dazu dienen soll, wiederum zu verhindern, dass bei Neuverträgen höhere Mieten vereinbart werden könnten. Dies trotz der Tatsache, dass wir Inflation haben beispielsweise. Und zum anderen sehen wir hier das, was Friedrich August von Hayek als Interventionsspirale geschildert hat in seinen Werken. Der Staat greift immer mehr ein, dann gibt es Ausweichreaktionen des Marktes und dann muss noch mehr eingegriffen werden. Die Wirkung dieser Maßnahme ist folgende. Zum einen ist dauerhaft keine Mieterhöhung mehr möglich, weil es keinen Mieterwechsel mehr gibt. Die Mieter tauschen einfach die Wohnungen. Die Folge wird davon sein, dass nichts mehr investiert wird in den Bestand. Wer sollte da noch investieren? Und der Immobilienbestand wird entsprechend verfallen. Und es wird sehr schwer sein, überhaupt Vermieter zu motivieren, entsprechend energetisch zu sanieren. Dann kann man so weit gehen wie die Linken und sagen, gut, dann vergemeinschaften wir. Da steht zum Programm der Grünen nicht drin, wäre aber die logische Konsequenz. Es ist ein erheblicher Eingriff in die Vertragsfreiheit. Und diese Vertragsfreiheit hat auch einen Grund. So achten gute Vermieter darauf, dass es keine Konflikte im Haus gibt. Es gibt ja bestimmte Ethnien, es gibt bestimmte Herkünfte, die nicht so gerne in einem Haus zusammen leben. Und da kann man darauf achten, dass man entsprechend sicherstellt, dass nicht Konflikte entstehen. Darauf achten gute Vermieter, wenn man jetzt hingeht und quasi die Vertragsfreiheit aufhebt und die Mieter untereinander tauschen können, kann diese Korrektur nicht mehr vorgenommen werden. Zugleich aber die Bevölkerung nach den Plänen der Grünen auch deutlich wachsen wird, weil wir weiter Zuwanderung haben, wird natürlich die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage weiter zunehmen. Das ist immer gut für diejenigen, die schon etwas haben, also eine Wohnung haben, und schlecht für jene, die neu auf den Markt kommen. Das sieht man übrigens auch am Beispiel Wien, was ich ausführlich erklären werde im Rahmen des Podcasts zum Programm der Linkspartei. Und an dem ganzen Dilemma ändert auch nichts, dass die Grünen versprechen, in den nächsten 10 Jahren den Bestand der Sozialwohnungen um 1 Million zu erhöhen. Denn wie sie das machen wollen, erklären sie nicht. Übrigens, Vermieter sollten nicht die Hoffnung haben, sich wenigstens über Gewerbemieten retten zu können. Denn auch hier haben die Grünen was vor.
Wir wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen genau wie soziale Einrichtungen dauerhaft einen verbesserten Kündigungsschutz bekommen und mehr Rechte, befristete Mietverträge zu angemessenen Bedingungen zu verlängern. Darüber hinaus streben wir die Einführung einer Gewerbemietpreisbremse an, die in Städten mit angespanntem Gewerberaummarkt die Begrenzung von Gewerbemieten erlaubt.
Ich muss es leider sagen, wer denkt, die Grünen wären eine bürgerliche Partei und die Berliner Grünen wären nur ein extremer Ausleger, wird hier enttäuscht. Das Ganze ist ein Programm zur faktischen Enteignung der Immobilienbesitzer. Fazit. Der gefährdete Wohlstand Deutschlands wird von den Grünen mit vollen Händen verteilt. Der Wohnungsmarkt wird faktisch vergesellschaftet. Ein Programm, was deutlich linker ist als jenes der SPD und viel Überlappung mit dem der Linkspartei hat. Für mich eindeutig eine Note 6. Womit wir zu dem ganz großen Thema des Wahlkampfs kommen, dem Klimaschutz.
Klimagerechter Wohlstand bedeutet, dass wir uns zutrauen, Umwelt und Wirtschaft zu versöhnen. Dass wir einen neuen Aufschwung auslösen und so sichere Arbeitsplätze schaffen. Indem wir erstens die Klimaschutzmaßnahmen so nachschärfen, dass wir sie auf den 1,5-Grad-Pfad bringen. Zweitens faire Wettbewerbsregeln für eine innovative Wirtschaft schaffen. Und drittens Sicherheit im Übergang geben. Wenn wir das alles zusammendenken, dann bringen wir die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft in die Zukunft.
Und wir stehen jetzt zweifellos vor großen Aufgaben. Und es ist natürlich nicht verwunderlich, für die Grünen ist es der Schwerpunkt des Programms. Ich korrigiere. Es ist der Dreh- und Angelpunkt des Programms, mit dem man alle Eingriffe rechtfertigt, egal wie viel sie mit dem Thema zu tun haben. Zur Einstimmung.
Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Daher ist Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Wenn wir zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln und die sozial-ökologische Transformation einläuten, können wir die Klimakatastrophe noch verhindern und zu einer klimagerechten Welt beitragen. Klimaneutralität ist dabei eine große Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale Gerechtigkeit und einen klimagerechten Wohlstand. Sie gilt es zu ergreifen.
Dies ist die Kernbehauptung. Natürlich kann man fragen, wie kann Deutschland alleine, wie hier suggeriert, die Klimakatastrophe verhindern? Wir haben schließlich nur einen Anteil von 2% am weltweiten CO2-Ausstoß. Und selbst wenn wir morgen bei null CO2-Ausstoß wären, bliebe es bei der Klimakatastrophe. Wenn wir wirklich weltweit die Klimakatastrophe verhindern wollten, dann müssten wir eine CO2-neutrale und billige Energiequelle erfinden und der Welt zur Verfügung stellen. Ebenso finde ich, lohnt es sich zu hinterfragen, ob der Begriff der Katastrophe nicht zu alarmistisch ist. Denn wir haben ja Möglichkeiten, gegenzusteuern. Und wie die Behauptung, höhere Lebensqualität, mehr soziale Gerechtigkeit und ein klimagerechter Wohlstand, wie diese Behauptung belegt ist. Und wie es definiert ist, es bleibt bei nüchterner Betrachtung eine Behauptung ohne Substanz. Was klar wird, ist, dass die Grünen ganz eindeutig auf einen planwirtschaftlichen Ansatz setzen.
Wir werden das noch immer ungenügende Klimaschutzgesetz generationen- und budgetgerecht nachschärfen, jahres- und sektorenscharf ausbuchstabieren, die Rolle des Expertenrates für Klimafragen stärken und das deutsche Klimaziel 2030 auf mindestens -70% anheben. Unser Ziel ist es, 100% erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen. So kann Deutschland in 20 Jahren klimaneutral werden.
Jahres- und sektorenscharf ist das Stichwort. Und ja, aufmerksame Hörer des Podcasts wissen, Peter Altmaier ist ein heimliches Mitglied der Grünen. Denn er hatte ja schon vor ein paar Monaten vorgeschlagen, was sich hingestellt der Pressekonferenz und wollte genau das für einen Zeitraum von 20 Jahren machen. Und das war verbunden mit einer Klima- und Wirtschaftsgarantie. Dabei wissen wir, dass das der teuerste und ineffektivste Weg zum Klimaschutz ist, wenn der Staat Sektorenziele auf Jahresscheibe vorgibt. Dazu passt auch diese Aussage.
Die Vorgaben des Pariser Klimavertrages sowie den Atomausstieg wollen wir im Grundgesetz verankern und Ökologie als weiteres Grundprinzip staatlichen Handelns stärken. Mit einer CO2-Bremse machen wir Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe, indem wir Gesetze auf ihre Klimawirkung hin prüfen, die Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen und dem CO2-Budget sicherstellen.
Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Der Pariser Klimavertrag ist, entgegen der allgemeinen Interpretation, kein völkerrechtlich bindender Vertrag. Was wären denn die Sanktionen, wenn man es nicht einhält? Und ebenfalls wichtig, ungefähr 140 der 200 Staaten, die das unterschrieben haben, haben das Abkommen unterschrieben und sich selbst nicht zu irgendwelchen quantitativen Mengenbeschränkungen und CO2-Ausstoß verpflichtet. Und Länder, wichtige Länder wie Indien und China lassen ihre Ziele bewusst offen. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich auf dieses einlässt und die Welt so sieht, wie sie hier beschrieben wird. Da schauen wir uns mal einen kleinen Teil der konkreten Ideen der Grünen an.
Unser Ziel ist ab sofort ein jährlicher Zubau von mindestens 5 bis 6 Gigawatt Wind an Land. Ab Mitte der 20er Jahre von 7 bis 8 Gigawatt. Bei Wind auf See wollen wir 35 Gigawatt bis 2035. Im Bereich Solarenergie werden wir den Ausbau von beginnend 10 bis 12 Gigawatt auf 18 bis 20 Gigawatt pro Jahr steigern, ab Mitte der 20er Jahre. Daher beseitigen wir in einem kontinuierlichen Prozess bestehende Ausbauhemmnisse. In einem ersten Schritt wollen wir die erneuerbaren Energien als zwingend für die Versorgungssicherheit definieren und dafür 2% der Fläche bundesweit nutzen. Alle Bundesländer haben hierfür ihre entsprechenden Beiträge zu leisten.
Das sind gigantische Ziele zum Vergleich. Zurzeit haben wir in Deutschland insgesamt rund 55 Gigawatt Kapazität in Windanlagen an Land. Und 2020 wurden rund 1,2 Gigawatt gebaut. 5 bis 6 Gigawatt wurden pro Jahr noch nie gebaut. Schon gar nicht 7 bis 8. Und abgesehen davon freue ich mich schon auf die Windräder auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, wenn jedes Bundesland 2% entsprechend bebauen muss. Nachdem die Sonne nicht immer scheint und Wind nicht immer bläst, sorgen die Grünen für Flexibilität beim Verbraucher.
Wir stellen Sonne und Wind ins Zentrum und ermöglichen es Industrie, Gewerbe und Handel, über flexibleren Verbrauch besonders viel zur Integration der Erneuerbaren beizutragen. Verteilnetze und VerbraucherInnen statten wir mit intelligenter Technik aus, damit sie flexibel reagieren können, wenn gerade viel erneuerbarer Strom produziert wird.
Das heißt, Waschmaschine an, wenn der Wind bläst. Warm duschen, wenn die Sonne scheint. So sinkt der Verbrauch, wenn die Erneuerbaren streiken, denn Speicher gibt es bekanntlich nicht. Da tröstet es nur wenig, wenn die Grünen versprechen.
Kritische Infrastrukturen sichern wir mit notstromfähigen Solaranlagen.
Denn woher der Notstrom kommt, bleibt unklar. Denn obwohl sie die Lösung der Speicherfrage nebulös umschreiben, mit der Notwendigkeit, mehr Wasserstoff zu erzeugen, sind sie an anderer Stelle ganz klar.
Neue Gaskraftwerke oder Infrastrukturen, die wir für den Kohleausstieg brauchen, darf es deshalb überhaupt nur geben, wenn sie aktuell zwingend notwendig sind und bereits Wasserstoff-ready geplant und gebaut werden. Wir werden die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen, dass neue Betriebsgenehmigungen zeitlich befristet erteilt werden und den Wechsel von Erdgas zu erneuerbaren Energieträgern enthalten.
Und ganz wichtig:
Atomkraft ist nicht geeignet, die Klimakrise zu bekämpfen. Wir werden den Atomausstieg in Deutschland vollenden.
Diese Politik lässt sich mit dem Bild eines Kapitäns vergleichen, der auf hoher See ein Leck in sein Boot schlägt, um die Mannschaft zu schnellerem Rudern zu bewegen. Ohne ausreichende Speichermöglichkeiten ist es nicht möglich. Und diese sind nicht in Sicht. Das heißt, wir können nicht alleine auf Wind und Solar setzen, ohne Speicher zu haben. Und der grüne Wasserstoff, den wir produzieren wollen, haben wir in dem Maße nicht und werden ihn auch auf absehbare Zeit nicht entsprechend importieren können. Übrigens, die Behauptung, dass Atomkraft nicht geeignet sei, die Klimakrise zu bekämpfen, ist eine rein deutsche Sicht, die weltweit nicht geteilt wird. Noch nicht mal von Greta Thunberg. Polen plant den Bau von 6 Atomkraftwerken bis 2043. Und um eventuell Lücken aus der Reduktion von Kohle zu schließen, wird zusätzlich massiv auf Gas gesetzt. Die Nuclear Energy Agency, die bei der OECD angesiedelt ist, hat sich gefragt, wie ein wirtschaftlich optimales Stromsystem aussehen würde. Ergebnis? 35% Solar- und Windstrom und 40% Nuklearstrom. Das wäre optimal, sowohl für die Umwelt, aber auch kostenmäßig. Übrigens, in Europa halten Schweden, Finnland und Frankreich und Großbritannien an der Kernkraft fest. Und auch der Weltklimarat ist für die Atomenergie. Er schreibt, Nuclear energy could make an increasing contribution to low carbon energy supply. Und an anderer Stelle macht er klar, dass es ohne Atomkraft überhaupt nicht funktionieren wird. Das führt zur Frage, wenn es wirklich um das Klima geht, liebe Grüne, und die Atommeiler ja schon dastehen und bezahlt sind, warum lassen wir da nicht weiterlaufen, wie das andere Staaten tun? Leider aber sieht es so aus, als könnten die Grünen hier über ihren ideologischen Schatten nicht springen. Und deshalb muss die Gesellschaft umgebaut werden.
Mit einer deutlichen Reduktion von Emissionszertifikaten und der Löschung überschüssiger Zertifikate vom Markt erreichen wir einen CO2-Preis im Bereich Strom, Industrie und europäischem Luftverkehr, der dafür sorgt, dass erneuerbare Energien statt Kohle und Kerosin zum Einsatz kommen. Wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. Danach soll der CO2-Preis so ansteigen, dass er im Konzert mit den Fördermaßnahmen und ordnungsrechtlichen Vorgaben die Erreichung des neuen Klimaziels 2030 absichert. Die Einnahmen aus dem nationalen CO2-Preis geben wir als Energiegeld pro Kopf an die Menschen zurück.
Das ist erst einmal nichts anderes als ein deutlicher Kostenschub. Denn die Ausweichmöglichkeiten haben wir Bürger nicht. Die Gebäude können nicht so schnell saniert werden und es rechnet sich auch nicht, das zu tun, weil man sie nicht umlegen darf. Der ÖPNV ist nicht so weit ausgebaut, die Bahn auch nicht und die Elektromobilität stockt nicht wegen des Geldes, sondern wegen fehlender Ladeinfrastruktur. Nur Fahrrad und zu Fuß gehen bleibt dann noch. Und bei dem Auto sind die Grünen sowieso besonders kritisch.
Ab 2030 dürfen deshalb nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden. Bis 2030 müssen aber bereits in relevantem Maße bisherige Verbrennerfahrzeuge durch E-Autos ersetzt werden. Deren Anteil soll daher bis 2030 auf mindestens 15 Millionen Fahrzeuge steigen. So sorgen wir für saubere Luft, erfüllen unsere Klima- und Umweltziele.
Tja, wenn die ganze Welt mitmachen würde und bis 2030 auf 140 Millionen Elektroautos käme, schätzt die International Energy Agency, dass die CO2-Emissionen um lediglich 190 Millionen Tonnen reduziert werden. Das sind gerade einmal 0,4% der weltweiten Emissionen. Und was ist die Logik daraus? Wenn man glaubt, dass man das Klima mit Elektroautos retten kann, liegt man völlig falsch. Und deshalb haben die Grünen natürlich eigentlich recht, wenn sie auf das Auto komplett verzichten wollen. Und das zieht sich durch das Programm, welches eindeutig auf Fahrrad, zu Fuß gehen, den ÖPNV und die Bahn setzt.
Die Mittel für den Straßenneubau und Ausbau werden wir weitgehend umschichten. Zugunsten der Sanierung maroder Infrastruktur und des Ausbaus der Schienen- und Radwegeinfrastruktur.
Fliegen ist bekanntlich auch nicht erwünscht, wobei es keine Rolle spielt, dass der CO2-Ausstoß des Fliegens in Deutschland bei ungefähr 0,3% unseres gesamten Ausstoßes an CO2 liegt. Hörenswert ist dazu übrigens der Podcast 52, Deutschlands Klimaideologie ist teuer. Darin erklären zwei Experten, weshalb die Berechnung von CO2 auch den Bau der Infrastruktur beinhalten muss und weshalb die Bahn dann keineswegs so gut wegkommt. Eine Vollkosten-CO2-Betrachtung würde dem Klima gut tun, aber nicht dem Programm der Parteien. Übrigens nicht nur dem Programm der Grünen, sondern faktisch aller Parteien zu diesem Thema. Die Grünen haben natürlich das Problem, uns diese Umstellung der Art, wie wir leben und den Umbau und Abbau der Wirtschaft, auf der unser Wohlstand beruht, so zu verkaufen, dass die Bürger keine Angst davor haben. Deshalb geht es auch viel um das Auffangen der Verlierer.
Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden in den kommenden Jahren Hunderttausende neue Jobs entstehen. Green Jobs. Sie entstehen im Handwerk und in der Bauwirtschaft, in neuen Industriebereichen und der Kreislaufwirtschaft, in der Batteriezellenproduktion und der Wasserstoffindustrie sowie in neuen Dienstleistungsfeldern.
Das ist zunächst einmal eine Behauptung. Damit sie Realität wird, stellt sich die Frage, wie das geschehen soll. Faktisch entsteht hier eine gigantische, staatlich alimentierte Industrie. Der Staat definiert, was gebraucht wird und bezahlt das auch. Offen bleibt, woher die Mittel für diesen Umbau kommen, wenn doch die höheren Energiekosten an die Bürger weitergegeben werden sollen. Und damit nicht genug.
Wir wollen ein Recht auf Weiterbildung einführen und mit einem Weiterbildungsgeld auch für Erwerbstätige in Qualifizierungsphasen eine soziale Absicherung schaffen. Mit einem neuen Qualifizierungskurzarbeitergeld ermöglichen wir Unternehmen in Phasen der Transformation, ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten und nachhaltig zu qualifizieren. Zudem wollen wir die betriebliche Mitbestimmung bei Entscheidungen über die ökologische Transformation stärken. Unternehmen, Gewerkschaften und Betriebsräte wissen gemeinsam am besten, wie die Transformation zu gestalten ist.
Es genügt also nicht, dass die Klimaschutzziele zu einer Belastung der Unternehmen werden. Nein, es müssen auch Gewerkschaften und Betriebsräte definieren, wie die Ziele erreicht werden. Passend zu der faktischen Enteignung der Immobilieneigentümer kommen hier Beschränkungen für Unternehmen. Diese müssen ja schon ihre Forschung entsprechend ausrichten, wie wir gesehen haben. Dieser kollektivistische Ansatz der Grünen zeigt sich auch hier.
Um Regionen und insbesondere die dort ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen, wollen wir regionale Transformationsfonds auflegen. Regionale AkteurInnen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften sollen eingebunden werden und gemeinsame Visionen erarbeiten, wo die Region sozial und wirtschaftlich in Zukunft stehen sollte.
An dieser Stelle halte ich es lieber mit Altkanzler Helmut Schmidt, der bekanntlich von Visionen nicht so viel hielt. Bevor wir zum Fazit kommen, der Hinweis. Natürlich steht im Programm der Grünen auch die Forderung, weniger Fleisch zu essen. Das sollte nicht vergessen werden. Fazit. Ich muss gestehen, ich war enttäuscht von den konkreten Vorschlägen. Für eine Partei, die wie keine andere für das Thema steht, waren die Grünen wenig kreativ und nur dort konkret, wo es um Beschränkungen geht. Wer glaubt, die Welt durch einen Verzichtskurs zur Nachahmung zu motivieren, ist meines Erachtens völlig auf dem Holzweg. Es ist kein Programm, was sich irgendwie von der SPD oder der Linken unterscheidet. Wenn man ein ganz großes Thema hat, dann muss man darin auch inhaltlich weit voran sein. Das sind die Grünen erstaunlicherweise nicht. Note 5. Europa ist natürlich auch ein ganz großes Thema.
Deshalb muss Europa widerstandsfähiger werden und handlungsfähiger. Deshalb will ich Mehrheitsentscheidungen ausweiten. Wenn ein einziges Land in der EU 26 andere blockieren kann, kommen wir bei den wichtigen Zukunftsfragen nicht voran.
In meinem Buch erläutere ich ausführlich, dass die EU und vor allem die Eurozone bei den zentralen Versprechen der Wohlstandsschaffung versagt. Stichwort Verschuldung, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, Stichwort Transfer- und Schuldenunion und vor allem die Warnung davor, dass wir nicht Blankoscheck schreiben sollten, ohne entsprechend Spracherecht zu bekommen. Kurz gesagt sind die Grünen dafür, in Europa Tür und Tor für mehr Schulden zu öffnen und dabei den deutschen Steuerzahler unbegrenzt in Haftung zu nehmen. Das hat die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Interviews verdeutlicht, das steht aber auch im Programm.
Wir werden in der EU konsequent in Klimaschutz, Digitalisierung, Forschung und Bildung investieren. Dafür wollen wir das neu geschaffene Wiederaufbauinstrument verstetigen und in ein permanentes Investitions- und Stabilisierungsinstrument unter der Kontrolle des Europäischen Parlaments überführen. Mit einem nachhaltigen Investitionsfonds erhält die EU ein Instrument für eine dauerhafte eigene Fiskalpolitik. Er muss so gestaltet werden, dass er im Krisenfall nicht durch einzelne Länder blockiert werden kann. Gleichzeitig stärken wir den EU-Haushalt, indem wir ihn mit eigenen Einnahmen ausstatten. Die EU soll die Einnahmen des CO2-Grenzausgleichs erhalten.
Das bedeutet kurz gesagt, gemeinsame Verschuldung mit gemeinsamer Haftung. Eine Mehrheit der Südländer soll bei der Bemessung und Verteilung der Mittel das Sagen haben, denn diese haben die Mehrheit im Europaparlament. Eine höhere Belastung für uns alle, vor allem durch die EU-Steuern. Das ist auch eine Umverteilungswirkung, denn wir zahlen diese Steuern, aber die Mittel fließen in andere Länder. Und es ist eine massive Umverteilung von uns in die anderen Länder mit einem klaren Bruch des Grundsatzes, wonach es keine Besteuerung geben soll, ohne eine ausreichende Repräsentation im Parlament. Ich erinnere daran, dass wir mit Blick auf die Bevölkerungszahl relativ im EU-Parlament weniger Sitze haben. Sonst wäre das Parlament zu groß, kann ich verstehen. Aber dort stimmen dann Leute ab über unser Geld und wir haben nicht im ausreichenden Maße ein Mitspracherecht. Doch damit nicht genug.
Darüber hinaus begrüßen wir, dass die EZB ihrer Verantwortung für die Stabilität des Euro in allen Mitgliedstaaten nachkommt, indem sie Zinsunterschiede innerhalb der Eurozone in Grenzen hält. Wie sie den europäischen Green Deal mit seinen ökologischen und sozialen Zielen als wirtschaftspolitische Leitstrategie der EU stärkt, obliegt ihrer unabhängigen Entscheidung.
Abgesehen davon, dass auch die Politik der EZB faktisch zu einer Sozialisierung der Staatsschulden führt, auch das wiederum zu Lasten Deutschlands, ist es natürlich clever formuliert. Die Grünen wissen, dass die EZB den Klimaschutz als Vorwand verwenden wird, in die direkte Finanzierung von Staaten einzusteigen, und das begrüßen sie. Gleichzeitig wollen die Grünen, wie bereits angesprochen, die EU zu einer Klimafestung machen.
Mit der EU-Kommission setzen wir uns für einen Grenzausgleich von CO2-Kosten ein, damit ambitionierter Klimaschutz nicht zum Wettbewerbsnachteil wird. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die EU mit den Einnahmen aus diesem Grenzausgleich auch ärmere Handelspartnerländer bei der Dekarbonisierung unterstützt.
Übersetzt. Die europäischen Konsumenten zahlen höhere Preise und die daraus folgenden Einnahmen werden ins Ausland gespendet. Gleichzeitig drohen, wie bereits angesprochen, entsprechende protektionistische Gegenreaktionen anderer Staaten und unser Ansatz, den Konsum von Öl und Kohle zu senken, führt zu tieferen Weltmarktpreisen und ermöglicht es deshalb anderen Regionen zu günstigeren Kosten entsprechend CO2 zu erzeugen. Das Ganze kann nicht funktionieren. Fazit. Ich will es wirklich kurz machen an dieser Stelle. Die Grünen wollen im Ende ein Aufgehen Deutschlands in einem europäischen Staat. Dieses Ziel will ich gar nicht kritisieren, das kann man wollen. Ich will nur daran erinnern, dass die Zustimmung für einen solchen Staat in den anderen Ländern längst nicht so ausgeprägt ist. Im Gegenteil. Die anderen Länder sind aber bereit und freuen sich auch darüber, wenn es Geld gibt aus der EU. Und wenn wir nun Blankoschecks schreiben mit Blick auf ein Projekt, welches nicht breit getragen wird, lädt dies zu Missbrauch ein und letztlich auch zur Überforderung des deutschen Steuerzahlers. Das Programm der Grünen bedeutet, dass wir Transfers in Milliardenhöhe ins Ausland leisten werden, ohne eine entsprechende Gegenleistung. Deshalb Note 5. Jetzt fragen Sie sich, warum nicht Note 6, das kann ich Ihnen sagen, weil die Grünen erkannt haben, dass natürlich die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone ein Problem sind, sowohl unsere Überschüsse wie auch die Defizite der anderen, und dass sie gesagt haben, das muss geändert werden. Da bin ich auch dabei. Nur, wie sie das ändern wollen, steht bei den Grünen nicht drin, und das, was sie vorschlagen, ist nicht dazu geeignet, diese Änderung herbeizuführen. Aber sie erwähnen es immerhin, deshalb nicht Note 6, sondern Note 5. Ein wichtiges Ziel sollte angesichts der beklagten Ungleichheit im Lande sein, die deutschen Vermögender zu machen. Das schreibe ich in meinem Buch, das habe ich immer wieder gesagt. Und ich erinnere daran, dass es ja vor allem darum geht, dass die breite Masse der Bürger mehr Vermögen bildet. Was zu tun ist, ist klar. Wir brauchen eine Entlastung bei Abgaben und Steuern. Wir brauchen die Förderung von kostengünstiger Aktienanlage. Wir brauchen die Förderung von privatem Wohneigentum. Und generell brauchen wir mehr finanzielle Bildung. Warum will ich das? Wir wissen, das zeigen Studien, dass privates Vermögen zu höherer Zufriedenheit führt. Und Vermögen macht unabhängiger vom Staat. Für die Grünen ist die Vermögensbildung nicht gerade ein wichtiges Thema.
Wir wollen die Riester- und die Rürup-Rente durch einen öffentlich verwalteten BürgerInnenfonds ersetzen. Der Fonds kann langfristig orientiertes Eigenkapital für die Wirtschaft bereitstellen. In den BürgerInnenfonds zahlen alle ein, die nicht aktiv widersprechen. Der BürgerInnenfonds wird öffentlich und politisch unabhängig verwaltet und investiert anhand von ESG-Nachhaltigkeitskriterien.
Das klingt ein bisschen wie die Schwedenrente, die die SPD auch erwähnt hat und die meines Erachtens gute Chancen hat, nach der Bundestagswahl realisiert zu werden. Das ist besser als nichts. Die Gefahr bei den Grünen ist allerdings, dass sie hier wieder andere Hürden einbauen für die Anlage der Mittel und damit das eigentliche Ziel, nämlich die Vermögensbildung, gefährden. Denn in anderer Hinsicht gehen sie ganz klar gegen die Kapitalmärkte vor.
Spekulation und Kurzfristorientierung werden wir unter anderem durch eine EU-weite Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage unattraktiv machen.
Also theoretisch finde ich das ja auch ganz toll. Man sollte im Prinzip gegen Spekulanten vorgehen und sollte gerade die, die viel handeln, entsprechend besteuern. In der Praxis wird es natürlich nicht so sein. In der Praxis werden es die Kleinsparer zahlen, beziehungsweise diejenigen, die über diesen Schwedenrente, wie man es nennen möchte, ihr Geld anlegen. Einfach deshalb, weil diejenigen, die sie treffen wollen, dann einfach nicht mehr in Europa handeln, sondern in den USA oder Großbritannien oder in Asien. Das heißt, gerade in den Finanzmärkten, wo man so leicht ausweichen kann, ist es ein theoretisches Konzept, was in der Praxis nicht funktionieren kann. Immerhin denken die Grünen aber an die Möglichkeit, die Eigentumsquote bei Immobilien zu erhöhen. Es klingt zwar etwas halbherzig, wird aber erwähnt.
Wir wollen den Erwerb von Wohneigentum erleichtern. Dazu wollen wir die Kaufnebenkosten weiter senken, indem wir es den Ländern ermöglichen, den Steuersatz der Grunderwerbsteuer beispielsweise für große Wohnungsunternehmen zu erhöhen und für Selbstnutzende zu senken. Wir wollen Mietkauf für selbstgenutztes Wohneigentum über die Länder und Kommunen fördern. Auch den Kauf und die Modernisierung leerstehender Wohnungen und Ausbauten zu günstigem Wohnraum unterstützen wir.
Das wäre in der Tat ein Hebel, um auch die Vermögensungleichheit in Deutschland zu reduzieren. Die anderen Maßnahmen im Wohnungsmarkt, die wir diskutiert haben, senken natürlich den Anreiz von Mietern, zu Eigentümern zu werden. Das Gleiche gilt für Dinge wie die Verhinderung von Umwandlungen und Ähnlichem. Das heißt, Ja, es taucht auf, aber so richtig voll mit ganzem Herzen sind die Grünen wohl nicht dahinter. Dennoch gebe ich ihnen hier eine 3. Einfach dafür, dass überhaupt etwas dem Thema vorkommt. Zu denken gibt mir allerdings diese Aussage.
Eine Aushöhlung des Geld- und Währungsmonopols durch private Währungen mächtiger Großkonzerne lehnen wir strikt ab.
Das ist interessant, weil die Grünen hier, wo Wettbewerb ja durchaus interessant sein könnte, eindeutig auf den Staat orientieren. Das ist natürlich nur konsequent, denn wir wissen ja, dass das staatliche Geldmonopol höchst lukrativ ist und es wird auch die Voraussetzung sein für die Umsetzung des Programms der Grünen. Denn wir werden sehen, dass die Notenbanken mitfinanzieren müssen, wir werden sehen, dass entsprechend Inflationsraten hochgehen und das dürfte eine Flucht aus dem staatlichen Geld befördern. Und genau das gilt es hier zu verhindern. Vor dem Hintergrund ist es konsequent. Ich finde es deshalb aber interessant, dass es eben ausdrücklich so im Programm drin steht. In anderen Parteiprogrammen habe ich das noch nicht gefunden. Kommen wir zum letzten Punkt, der Finanzierung des Staates.
Wir hören uns gerne auch die Vorschläge anderer an. Aber was nicht geht, ist, im Wahlkampf das Blaue vom Himmel zu versprechen, aber über die Finanzierung nicht reden wollen. Daseinsvorsorge kostet Geld. Willy Brandt hat einmal gesagt, die Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht dazu da ist, den Menschen das Leben etwas leichter zu machen. Und genau darum geht es jetzt, liebe Freundinnen und Freunde.
In meinem Buch schlage ich einen grundlegenden Umbau der Finanzierung des Staates vor. Ich möchte die Umverteilung reduzieren, vor allem gerade für die Mitte. Ich möchte Anreize setzen für die Arbeitsaufnahme. Ich möchte generell eine deutliche Steuernabgabensenkung, vor allem auch deshalb, weil wir ja idealerweise unsere Schulden mit den anderen auf europäischer Ebene poolen. Und ich möchte eine gerechtere Besteuerung von Vermögen und Kapital gewinnen, aber eben durch eine Erweiterung der erfassten Bereiche, also im Prinzip weniger Ausnahmen, tiefere Sätze und natürlich auch nur, wenn im Gegenzug die Einkommensteuern gesenkt werden. Die Grünen legen ein Programm vor, was sehr teuer ist, wie wir gesehen haben. Ich erinnere an die CO2-Bepreisung, ich erinnere an den Grenzausgleich, dass das Leben für uns alle deutlich verteuern wird. Und deshalb darf es nicht verwundern, dass die Abgabenlast steigen wird und auch die Umverteilung. Und Startpunkt für die Grünen, wenn sie in das Thema einsteigen von Besteuerung beispielsweise, ist, dass sie wie auch andere Parteien eine Behauptung aufstellen, nämlich die Behauptung der zunehmenden Ungleichheit.
Wir wollen die enorme Kluft zwischen Arm und Reich verringern, denn Gesellschaften, in denen die Ungleichheit gering ist, sind insgesamt zufriedenere Gesellschaften. Hohe Einkommen und Vermögen sollen deshalb mehr zur Finanzierung unseres Gemeinwesens beitragen und niedrige werden entlastet.
Wie bekannt und in anderen Podcasts erzählt, ist die Einkommensverteilung in Deutschland nach Umverteilung stabil und zwar eine der gleichmäßigsten der Welt. Wir liegen da knapp hinter den skandinavischen Ländern. Und vor Corona wuchsen auch die unteren Einkommen schneller als die anderen Einkommen, das heißt, sie hat sogar abgenommen. Und die Tatsache, dass viele Bürger unzufrieden mit ihren verfügbaren Einkommen sind, hat meines Erachtens nicht zuletzt mit der Abgabenlast zu tun, die nach Daten der OECD in Deutschland eine der höchsten ist. Also wie gesagt, beim Einkommen stimmt es nicht, der Sozialstaat funktioniert. Das ist natürlich anders beim Thema der Vermögen, wie die Grünen konstatieren.
Die Vermögensungleichheit in Deutschland hat stark zugenommen und liegt weit über dem EU-Durchschnitt.
Auch das Thema der Vermögen und Vermögensverteilung hatten wir in verschiedenen Podcasts und deshalb will ich es hier nicht wiederholen. Ich werde es nochmal genauer ansehen, wenn es um das Wahlprogramm der Linken am kommenden Mittwoch geht. Hier nur kurze Erinnerung. Ja, wir haben eine sehr ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland. Wir haben aber auch im Vergleich zu unserer Wirtschaftsleistung und zu unseren Nachbarn weniger Vermögen. Und unsere Reichen sind nicht reicher als die Reichen der anderen Länder. Was hingegen auffällt, ist, dass unsere Mittelschicht deutlich ärmer ist. Es liegt unter anderem am sehr gut ausgebauten Sozialstaat, was nicht einmalig ist, denn auch in Schweden ist die Ungleichheit entsprechend höher, einfach deshalb, weil der Sozialstaat ausgebaut ist. Berücksichtigt man beispielsweise die Rentenansprüche, so sieht bei uns die Vermögensverteilung deutlich gleicher aus. Besteuert man nur das Vermögen der Reichen mehr, führt das nur dazu, dass wir im Vergleich zu den anderen Euro-Ländern noch mehr zurückfallen, das heißt noch weniger Vermögen haben. Richtig wäre es deshalb meines Erachtens, das Vermögen der breiten Masse zu stärken. Dazu gibt es ja, wie wir gesehen haben, einige wenige Ansatzpunkte bei den Grünen. Die Grünen setzen dennoch lieber auf die Reduktion von Vermögen über Steuern.
Wir wollen große Vermögen wieder stärker besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel die Erbschaftssteuer oder die Vermögenssteuer. Die Einführung einer neuen Vermögenssteuer für die Länder ist unser bevorzugtes Instrument. Die Vermögenssteuer sollte für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person gelten und jährlich 1% betragen. Begünstigungen für Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten und wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen.
Vermutlich wird eine solche Steuer wegen der ungleichen Behandlung der Vermögensarten vor dem Bundesverfassungsgericht keine Chance haben. In meinem Buch plädiere ich, wie bereits gesagt, durchaus für eine Erbschaftssteuer ohne Ausnahmen, allerdings zu geringeren Sätzen und vor allem bei einer gleichzeitigen Senkung der Einkommensteuer. Davon ist bei den Grünen nicht die Rede. Die Grünen sprechen zwar von der Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, allerdings, genauso wie die SPD, ohne konkret zu werden. Kindergrundsicherung, ein höherer Grundfreibetrag und das Energiegeld sollen die Bürger entlasten. Konkret sind hingegen die Ideen, die Staatskassen zu füllen. Die da wären: Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 48%. Abschaffung der Abgeltungssteuer, das heißt, alle Kapitalerträge müssen mit dem Einkommensteuersatz versteuert werden. Aufhebung der Spekulationsfrist. Statt wie bisher nach 10 Jahren Veräußerungsgewinne von Grundstücken und Immobilien steuerfrei zu lassen, sollen diese besteuert werden. Auch die Steuerfreiheit von anderen Veräußerungsgewinnen, wie beispielsweise vom Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen oder Kryptowerten, wollen die Grünen abschaffen. Die Grünen wollen auch das Ehegattensplitting abschaffen, was nichts anderes ist als eine Steuererhöhung, die vor allem jene Paare trifft, bei denen es einen erheblichen Unterschied beim Einkommen gibt. Also entweder wenn einer arbeitet und der andere nicht, oder wenn einer eben deutlich mehr verdient, mehr als 40.000 Euro als der Partner. Für richtige Gutverdiener ändert sich nichts, aber wie gesagt, für die Masse der Paare würde sich hiermit eine Verschlechterung einstellen und damit eine Steuererhöhung. Aber auch Gedanken zur Kollektivierung der Sozialversicherung dürfen im Programm der Grünen natürlich nicht fehlen.
Mit der BürgerInnenversicherung wollen wir alle in die Finanzierung eines leistungsstarken Versicherungssystems einbeziehen und so auch vor dem Hintergrund künftiger Kostensteigerungen im Gesundheitswesen für eine stabile und solidarische Lastenteilung sorgen. Auch BeamtInnen, Selbstständige, UnternehmerInnen und Abgeordnete beteiligen sich mit einkommensabhängigen Beiträgen. Die Beiträge sollen auf alle Einkommensarten erhoben werden, zum Beispiel neben Löhnen und Gehältern auch auf Kapitaleinkommen.
Das soll auch für die Pflegeversicherung gelten. Im Kern ist es eine massive Einnahmesteigerung, weil man sich weigert, das System zu reformieren. Es führt übrigens, das kann man am Beispiel des englischen NHS gut beobachten, keineswegs zu mehr Gerechtigkeit. Man blicke nur auf die Wartezeiten für Operationen. Die Gruppe derjenigen, die sich eine private Zusatzversicherung leisten kann, wird nur kleiner und exklusiver. In meinem Buch diskutiere ich zwar auch, in die Richtung einer Bürgerversicherung zu gehen, aber immer verbunden mit einer breiten allgemeinen Entlastung. Hier hingegen wird nur noch auf das bestehende System draufgesattelt. Es ist keine Reform, sondern simpel die Erhöhung der Abgabenquote, die ohnehin durch die Maßnahmen der Grünen stark steigen wird. Im Unterschied zur Linken wissen die Grünen allerdings, dass ihr Programm zu Reaktionen führt. Deshalb:
Zusätzlich zur bestehenden Steuerpflicht nach dem Wohnsitz wird eine Steuerpflicht auch nach der Nationalität für Menschen mit hohem Einkommen, ähnlich wie in den USA, eingeführt, um rein steuerlich motivierte Wohnsitzwechsel zu verhindern.
Liebe Grüne, das genügt nicht. Nebst Malta und Zypern verkaufen auch Bulgarien und Österreich ihre Staatsbürgerschaften. Das ist alles also gar kein Problem. Klar, ihr könnt dann auch die Wechselungsbesteuerung verschärfen. Wieso Wohlstand in Deutschland allerdings erhalten bleiben soll, verschließt sich mir. Und Top-Fachkräfte werden dann auch einen Bogen um Deutschland machen, nicht zuletzt deshalb.
Hohe ManagerInnengehälter oberhalb von 500.000 Euro werden nicht mehr zum Abzug als Betriebsausgaben zugelassen.
Mit der Forderung sind die Grünen bekanntlich nicht alleine. Ich frage mich nur nach dem Sinn. Die Einkommen werden sowieso nach den Plänen höher besteuert. Weshalb also eine Begrenzung durch den Staat? Mit Marktwirtschaft hat das übrigens nichts zu tun. Und die Top-Manager von Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist, beispielsweise Telekom, verdienen schon heute deutlich mehr. Und das aus gutem Grund. Kommen wir zum letzten Punkt. Die Grünen wissen natürlich, dass es trotz dieser massiven Einnahmesteigerung für den Staat nicht genügen wird, die gigantischen Ausgabenpläne zu finanzieren. Deshalb wollen sie die Verschuldung des Staates erleichtern.
Wir wollen die Schuldenbremse im Grundgesetz für Bund und Länder zeitgemäß gestalten, sodass die Tragfähigkeit der zukünftigen Zinslast gewährleistet ist. Bei Investitionen, die neues öffentliches Vermögen schaffen, erlauben wir eine begrenzte Kreditaufnahme in Höhe der Nettoinvestitionen. So schaffen wir öffentliches Vermögen, das uns allen gehört. Denn die Rendite öffentlicher Investitionen ist hoch, während der Bund keine Zinsen für seine Kredite bezahlt.
Bekanntlich bin ich kein Fan der schwarzen Null. Für mich ist es so, dass der Staat durchaus Schulden aufnehmen kann für Investitionen. Er muss aber im Gegenzug die Schulden für Konsum senken. Was ich damit meine? Nun, die ungedeckten Verbindlichkeiten für Renten, Pensionen, Gesundheit müssen abgebaut werden. Jetzt könnte man sagen, dass die Grünen das ja machen mit ihrem Programm, weil sie neue Finanzierungsquellen erschließen. Das ist aber zu kurz gesprungen. Denn eine noch höhere Abgabenlast macht den Standort Deutschland noch unattraktiver. Vor allem in Kombination mit allen anderen Maßnahmen, die das Leben verteuern. Die Folge ist Abwanderung. Ich erinnere daran, dass schon heute über 100.000 überwiegend jüngere und qualifizierte Menschen das Land verlassen. Sie stimmen mit den Füßen ab und sehen Deutschland offensichtlich nicht als so attraktiv für ihre Zukunft. Die Grünen füllen die Kassen des Staates, erhöhen die Abgabenbelastung drastisch und machen keine grundlegende Finanzreform. Zu kurz gesprungen. Note 5. Fazit. Das Programm der Grünen ist nicht dazu geeignet, den Wohlstand im Land zu erhalten. Es ist im Gegenteil darauf angelegt, die Grundlagen unseres Wohlstands massiv zu gefährden. Umverteilung soll darüber zunächst hinwegtäuschen. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes wird ein Umbau der Gesellschaft propagiert, der vielen derjenigen, die diese Partei wählen werden, wahrscheinlich nicht bewusst ist. Die Klimaziele werden wir so übrigens garantiert nicht erreichen, weil uns die Kraft bis 2030 ausgeht. Ein schöner Land? Ich bin skeptisch.
Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen.
In dieser Zeit.
Was mir gefallen hat. Meine Frau hat auch in dieser Folge für gute Laune gesorgt. Sie stellte fest, weil die Chinesen nicht mehr Fahrrad fahren, wie in der guten alten Zeit, und der CO2-Ausstoß auch deshalb weltweit stark steigt, fahren wir in Zukunft Fahrrad und dies staatlich gefördert. Fortschritt in Deutschland 2021.
Oh yeah. Es gibt so viel, das uns vereint. Denn ja, auch du bist hier gemeint.
Jetzt alles geben.
Den Aufbruch leben. Wir sind bereit.
Das wäre es mit der Besprechung des Wahlprogramms der Grünen für die Bundestagswahl. Ich freue mich fürs Zuhören. Es hatten wir schon mehrere Episoden. Wir hatten die SPD, die FDP, die AfD, heute die Grünen. Kommenden Mittwoch nicht vergessen schon die Linkspartei und kommenden Sonntag dann die Union. An deren Wahlprogramm setze ich mich jetzt. Ich bin gespannt, habe aber nicht zu große Erwartungen, dass da wirklich große positive Überraschungen enthalten sind. Naja, vielleicht werden wir alle überrascht werden. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond The Obvious 2.0. Den nächsten Wahlprogramm-Check gibt es schon am kommenden Mittwoch. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu Daniel Stelters Analysen. Schicken Sie uns gerne eine Mail oder eine Sprachnotiz an podcast@think-bto.com.